Tommy, hallo liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen zur Folge 89 von Forts of Chaos.
Ja, hallo. Hallo Spritzer, hallo Stefan, hallo liebe Zuhörer da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich habe jetzt extra darauf geachtet, dass ich nicht in den rheinischen Singgang abgleite.
Das ja, genau, muss aufpassen.
Passiert mir ja oft. Es muss ja authentisch sein und genau, einfach nur noch mal
authentisch Robot.
Genau, und einfach nur noch mal der Vollständigkeit halber: Verarschung ist die aufrichtigste Form der Verehrung.
Ich denke, das kann man einfach so stehen lassen.
Richtig. Wie ist es, Junge? Was macht das Leben?
Oh ja, es ist tatsächlich sehr busy gerade. Insbesondere im Wacken. Auf meinem Wackenschreibtisch ist gerade viel los. Aber ich begegne dem Ganzen mit körperlichem Einsatz. Ich mache jetzt zurzeit seit ein paar Wochen wieder regelmäßig Sport, so regelmäßig wie schon lange nicht mehr. Und es tut mir gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt damit zusammenhängt, aber ich habe neulich
10 Bier trinken können statt 9.
Nee, aber ich habe 9 Stunden konzentriert und fast ununterbrochen gearbeitet. Ich weiß nicht, wann ich das mal zuletzt geschafft habe, so eine lange Strecke am Stück konzentriert zu arbeiten.
Hast du die Kinder in den Keller gesperrt oder was?
Nee, das war nicht nötig. Das hat auch so funktioniert. Aber ja, ich war ganz baff und,
ja, schön.
Und wünsche mir mehr von diesen Tagen.
Schön.
Und du hast, wie geht's denn dir? Ich habe gesehen, du hast so ein Foto online gestellt, du hast einen ganz bunten Arm.
Ich habe so einen ganz bunten Arm mit so ganz vielen Philippchenbildern drauf und das war die letzte Aufklebeaktion, die war halt wirklich sehr anstrengend, weil die mussten halt 1000 Mal auf- und abgeklebt werden.
Wir sprechen über ein Tattoo, muss man
ja
sagen.
Ja, Philippchen, genau.
Was ist denn Philippchen?
Philippchen, kennst du das nicht?
Also, ich kenne das nicht.
Also, kurzer Exkurs.
Aber nur kurz, bitte.
Ja, also Philippchen sind diese, kennst du noch Poesiealben aus deiner Jugend?
Ja, klar.
So, und da, diese kleinen Dinger, die man so in die Ecken geklebt hat und so. Man konnte ja immer so sein, das, was man da reingeschrieben hat.
Also ein Aufkleber oder was?
So kleine also Aufkleber.
Blümchen hier und Drachen da. Und
genau, Blümchen hier und Engelchen da und so eine Putte vielleicht auch noch. Und das hieß Philippchen.
Mhm.
Zumindest im Ruhrgebietsslang. Wir müssen das jetzt bitte nicht googeln und wir müssen jetzt nicht Wikipedia anschmeißen. Also du jetzt zumindest. Liebe Hörer, macht's gerne. So, und davon abgeleitet ist dann irgendwann entstanden, dass als ich mir meine erste Kutte zusammenstellte, und angefangen habe, selbst zu nähen, weil man hat ja Ehre, ne, als Schwermetaller gehabt, ne, kam dann meine Oma in mein Zimmer, guckte sich dann an und guckte mich an und meinte, sag mal, soll ich dir mal bei deiner Philippchenweste da helfen? Und da war dann natürlich, ne, ab dann hieß eine Kutte Philippchenweste.
Ja, geil. Hat das dein Freundeskreis auch aufgegriffen?
Ja, zum Teil zumindest.
Die Philippchenweste.
Genau, so. Und woher kamen wir eigentlich? Genau, Poesie, genau so. Nee, ich habe bin jetzt fertig mit meinem Arm und die letzte Session hat jetzt sehr, sehr lange gedauert und war sehr, sehr anstrengend und ich bin echt im Arsch und habe halt, ich versuche halt jeden Tag 8 Stunden konzentriert durchzuarbeiten. Beziehungsweise 8 Stunden zu arbeiten, sagen wir mal so, konzentriert und mit Päuschen hier und da. Ist gerade anstrengend, ist halt auch viel los gerade bei mir.
Es ist viel los.
Ne?
Und wenn viel los ist, dann kann Dinge ja auch schon mal falsch irgendwie in Erinnerung bleiben oder so. Und deswegen, ich muss noch mal kurz in die Vergangenheit reisen.
Interessiert mich, oh mein Geschwätz, von neulich gesprochen, ein leeres Netz, Worte verfallen, ein heiserer Schrei, vergangene Klänge, mir einerlei.
Entschuldigung, der
ist super, ich musste nur gerade so. Es gab mal eine Band namens Wortmord und daran erinnert mich das sehr stark, aber Wortmord war nie so gut wie diese KI, das muss man jetzt leider auch mal sagen an der Stelle.
Tut mir leid für Wortmord.
Das muss man.
Ich muss nochmal zurückrudern und zwar
Amon Amad gefällt das.
Na, das ist, ich habe neulich erzählt, dass du hast mich gefragt, ob bei der Opeth-Show die Animationen und so weiter auf den LED-Screens wieder falsch dargestellt wurden, so wie das noch im Dezember oder November 22 der Fall war.
Ob
das O verzerrt war, genau. Und ich habe gesagt, ja, das war verzerrt und das war auch nicht das Einzige, was verzerrt war. Und dann bin ich auf unserer eigenen Instagram-Seite, sagt man das, Instagram-Seite? Nee, sagt man eigentlich nicht. Ne? Auf unserem eigenen Instagram-Feed, Profil, was auch immer, habe ich nochmal das Thumbnail gesehen von dem Opeth-Reel, was ich gepostet habe neulich.
Ja.
Und da sieht man, dass das O nicht verzerrt ist.
Ach, ja. Ja, dann hat die Kamera das bestimmt ausgeglichen.
Nee, das ist ja auch, wenn du mal mit Anwälten oder so gesprochen hast oder mit Menschen, die mit dem Gerichtsalltag zu tun haben, die können dir erzählen, dass Zeugenaussagen oftmals nicht das Schwarze unter den Nägeln wert ist. So, dass das eine Sache ist, wo man sich nicht so wirklich drauf verlassen kann. Wenn einer behauptet, aber vor 2 Jahren ist an dem Tag genau das und das passiert und der hat das und das gesagt, das ist dann oft nicht so richtig belastbar, auch wenn es dann trotzdem vor Gericht dann irgendwie belastet wird. Aber egal. So, das möchte ich einmal kurz klarstellen. Nicht, dass jetzt hier wegen mir irgendwie gesagt wird, Opus-Shows sind scheiße oder so.
Deswegen ruft der Frederik jetzt auch nicht mit. Deswegen geht der Frederik auch nicht ans Telefon.
Ja, aber weißt du, wer einen Collab-Post angenommen hat, einen Collab-Reel angenommen hat bei Instagram?
Shoot me.
Der Michael Lars Ackerfeld.
Oh, wie süß.
Ja, der hat nämlich das Reel, was ich neulich gepostet habe, ich weiß nicht, ob es auch genau das ist, auch scheißegal. Er hat es akzeptiert, ich hatte ihn eingeladen und er hat es akzeptiert.
Geil.
Und dann dachte ich so, das hat jemand angenommen, außer uns. Ich gucke mir das dann, ach, du hast den Ackerfeld eingeladen, angenommen. Wow, habe ich mir gedacht, wow. Und dann bin ich nochmal auf diese Instagram-Seite und habe irgendwann gemerkt, so, wow, vielleicht ist er das ja gar nicht.
Ja. Geht manchmal.
Denn so, also ne? erstmal heißt er da Michael Lars Ackerfeld. Und wenn man auf Wikipedia nachguckt, stellt man fest, dass er Lars Michael Ackerfeld heißt.
Ja, okay.
Und dann hat er auch nicht besonders viel gepostet. Und viele von den Fotos, die haben auch gar kein Dingens, gar keine Caption, also gar keinen Text, gar keinen begleitenden Text dazu. Und
also bist du mit anderen Worten einem Fake aufgesessen?
Ich bin einem Fake aufgesessen. Ja. Also es ist ja so, dass er auf Opeth Instagram und Facebook dann hin und wieder mal selbst postet. Mir fällt das meistens nur dann auf, wenn ein Musiker die Erde verlassen hat, gestorben ist und Ackerfeld einen Nachruf schreibt. Mhm. Also es macht zumindest den Eindruck, als wenn er die tatsächlich persönlich schreibt. Und da merkt man halt, dass er wenn es um solche Posts geht, ein sehr zugewandter Mensch ist. Und es kann eigentlich nicht sein, dass der irgendwie ein Foto von sich mit hier Ian Anderson von Jethro Tull postet und da aber nichts drunter schreibt.
Ja, denke ich auch. Und generell, mal ganz kurz, ich finde Nachrufe ja generell immer ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich stelle ja immer wieder Journalistenfreunden die Frage, ob sie schon Dinge vorbereitet hätten. Ne? Und da kam zum Beispiel beim Thema Beckenbauer, kam dann ganz überraschend raus, so, ja klar, das lag fertig in der Schublade. Und es gibt wohl in mehreren Fällen gibt's wohl vorbereitete Sachen. Da wird mittlerweile auch halbwegs offen drüber gesprochen, weil es geht halt im digitalen Zeitalter darum, der Erste zu sein.
Geschwindigkeit, ne?
Genau, richtig.
Aber ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Auf der einen Seite ist es natürlich Business. Auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich ein Stück Wertschätzung. Und warum die nicht einfach gut vorbereitet zum Ausdruck bringen?
Das ist korrekt.
So, apropos gut vorbereitet zum Ausdruck bringen. Es war wieder Moment mal, ich muss erst nochmal den Jingle hier zum Abschied nochmal abfeuern, ne? weil wir auch überhaupt nicht genervt sind davon.
Geschwätz von neulich, zerreißt es laut. Keine Reue, keine Macht, kein Vertraut. Was vorbei ist, wird einfach zerrissen. Ein Blitz, ein Schlag, Vergangenheit missen.
Mega, oder?
Je öfter ich es höre, schick das doch mal an Vincent Sorg. Vielleicht produziert er die Jungs.
Heute sind wir wieder komplimentefreudig, ja. Naja.
Na, wieso? Ich meine, das klingt halt, das ist halt, wir haben es ja schon mal gehabt, KI ist mittlerweile echt erschreckend gut.
Komplimentefreudig, was ist das denn für ein Wort? Ich hätte sagen können, heute sitzen die Komplimente wieder locker. Das wäre halbwegs.
Die schießen locker aus der Hüfte, die Komplimente.
Ich komme nochmal rein, ja. Apropos gut vorbereitet. Es war wieder 1. April und da hat der ein oder andere ja einen gut vorbereiteten April-Scherz abgefeuert, ne?
Ja, richtig.
Hast du einen Liebling?
Also ich habe zwei, die mir dieses Jahr tatsächlich, die ich bemerkenswert fand. Dass der eine war, ich glaube, von Loudwire oder so war der. Sleep Token nehmen die Masken ab und dann sind tatsächlich Limp Bizkit. Das fand ich sehr, sehr gut.
Nicht schlecht.
Da musste ich wirklich lachen. Aber ich muss zugeben, mein Favorite dieses Jahr war tatsächlich der Wacken-April-Scherz dieses Jahr. Das Wacken-Fahrradschloss weil es war so ein Meta-April-Scherz, weil du siehst es und das Erste, was dir auf, dein erster Gedanke ist, ja klar, natürlich hat Wacken Fahrradschloss. Du hinterfragst das gar nicht.
Ja, das, weil, es gibt ja wirklich alles.
Alles.
Dildos, Strandkörbe, Handtücher und weißt du, alles. Es gibt sogar diese Abflussstöpsel.
Richtig. Es ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ne? So, und erst dann, wenn du genauer hinguckst, fällt dir halt ein, Moment mal, ne? Ja, geschmiedet von Satan aus dem härtesten Stahl der Hölle, okay, da denkst du dir noch gute Marketingphrase, aber wenn, dann stolperst du über, ja klar, und hat natürlich auch nur eine Kombination, 666.
Ja.
Und dann so, oh Moment mal, okay, alles klar. Der, und da wirklich, doch, den fand ich dann sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also da wirklich Hut ab an die Crew, wer sich das ausgedacht hat. Chapeau, möchte ich mal sagen. Und ich weiß ja, was wir da schon stellenweise für Diskussionen drum geführt haben und so. Wurde der mit der U-Bahn direkt von Hamburg zum Wackengelände, wurde der jemals umgesetzt nochmal?
Den hat zumindest Holger gepostet, aber ich kann dir nicht sagen, ob der neu war oder ob der schon ein paar Jahre alt ist, weiß ich gar nicht.
Ja.
Aber ich glaube.
Aber wie war, war schön. War, ja. Was hast du denn Favoriten gehabt?
Also nochmal kurz nachgefragt bei dir. Hast du bei irgendeinem gezuckt? Bist du irgendwo mal.
Ja, klar, ja, beim Wacken halt, weil so, okay, das war völlig normal.
Ja, okay.
So, deswegen war der halt sehr gelungen.
Ich habe tatsächlich gezuckt, als ich gelesen habe, dass Alex raus ist bei den Butcher Sisters. Oder raus wäre, muss man ja sagen.
Ja.
Und da gab es auch einen schönen Text zu. Nach über 10 Jahren Bühnenwahnsinn, Schweißblut und unzähligen absurden Momenten verlässt unser Sänger Amazing Alex mit sofortiger Wirkung die Band. Die Entscheidung fiel ihm und uns alles andere als leicht. Alex möchte sich künftig mehr auf seine innere Ruhe, Klangschalen und die Entwicklung eines eigenen Duftkerzenlabels konzentrieren. Wir respektieren diesen ungewöhnlichen, aber ehrlichen Weg und danken ihm für alles, was er mit uns erschaffen hat. Doch wer TBS kennt, weiß, aufgeben ist keine Option, stattdessen gehen wir neue Wege. Gemeinsam mit RTL 2 starten wir im Sommer 2025 die erste Metal-Casting-Show zur SängerInnen-Suche im deutschen Privatfernsehen. Unter dem Titel Scream It to Win It casten wir in einer mehrteiligen Show unser neues Bandmitglied. Es wird Blind Auditions geben, es wird Challenges geben, es wird Tränen geben. Hoffentlich auch aus der Jury. Wir wünschen Alex alles Gute für die Zukunft und hoffen auf viele Duftkerzen.
Ja,
kommentiere den nächsten Alex, kommentiere mit ohne E geschrieben.
Ja,
bei ihm. Und
Stroppos Kommentar fand ich ja auch hervorragend. Dann ganz ehrlich, ich mochte Alex noch nie. Das war dann halt
ziemlich gut. Und auch, also da habe ich tatsächlich für einen Sekundenbruchteil gezuckt. Und auch für einen Sekundenbruchteil gezuckt habe ich, als Heavy Saurus angekündigt haben, den nächsten Song mit Helene Fischer rauszubringen.
Ja, das war auch sehr gut. Hätte ich auch für absolut möglich gehalten. Und es hätte mich in dem Fall sogar gefreut.
Mikrofondisziplin, bitte.
Ja, gefreut hätte es mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja?
Ja, klar, mein Gott, all power to Heavy Saurus.
Hast du gesehen, dass Leimsen zu Gast war bei Haselburger?
Ja, auch sehr, sehr gut, sehr gut, ja.
Fand ich auch schon mal bei irgendeinem, oder ist das schon länger her? Wir haben da schon mal drüber gesprochen, jetzt haben sie noch ein neues.
Also es ist Wahnsinn, wie was gerade, also alles verdient. Ich freue mich sehr für die Leute unter den Masken und hinter den Kulissen. Da ist halt der ein oder andere Herzensmensch dabei, sag ich mal.
Ja.
Und freut mich wirklich sehr, dass das so gut läuft.
Ja, Grüße gehen
raus. Und ich finde es halt echt cool nach wie vor. Es ist ein cooles Projekt, es ist eine geile Idee. Und warum nicht nächstes Jahr Heavy Saurus zum ESC?
Ja, gute Frage. Ja. Sehen ja auch fast aus
wie im UK starten sie jetzt ja auch durch. Bei Britain's Got Talent sind sie ja gerade irgendwie dabei, glaube ich.
Die britischen Heavy Saurus?
Ja, ich glaube, das sind die deutschen Heavy Saurus.
Ja, aber crazy. Pst. Ach, ernsthaft? Die deutschen Heavy Saurus in UK?
Guck mal auf Instagram, mehr möchte ich da nicht zu sagen.
Ah, he doesn't want to tell more, because he...
Weil ich es nicht weiß und ich möchte nicht... Ich bin gerade so verletzt, ich kann nicht gut rudern. Deswegen...
Der war gut. Der war schön. Und beim Dong Open Air haben sie übrigens angekündigt, dass es dieses Jahr...
Genau, ach ja, hier Bier in Tablettenform.
Revolution in der Bierversorgung. Wir haben aufregende Neuigkeiten für euch. In diesem Jahr präsentieren wir stolz eine bahnbrechende Innovation in der Festivalwelt. Den Hopfensprudler. Richtig gehört, die Zeiten des lästigen Biertragens sind vorbei. Dank modernster Mikrobrautechnologie könnt ihr euer Lieblingsbier nun ganz einfach in Tablettenform genießen. Einfach mit etwas Wasser einnehmen und wenige Sekunden später entfaltet sich der unverwechselbare Geschmack eines frisch gezapften Bieres direkt in eurem Mund. Unsere Hopfeningenieure, unser Hopfeningenieure, oh, da ist ein kleiner Schreibfehler, hat unermüdlich daran gearbeitet, den perfekten, hochkonzentrierten Biergeschmack in eine kompakte Form zu bringen. Die Geschmacksrichtungen reichen von klassischem Lager bis hin zu dunklem Stout. Es ist für jeden etwas dabei. Und natürlich bieten wir auch unsere Nestor in der praktischen 12x80 Gramm Großpackung an.
Ja, wunderbar. Ich finde ja das Vorlesen von Social Media Posts immer wieder ein gutes Ding, weil da hält man sich wenigstens am Original und muss dann nicht zurückrudern.
Ne? Ja, und du kannst einfach unheimlich gut Zeit schinden.
Ja, natürlich. Ich bin ganz großer Fan davon. Ich hab's auch gesehen, fand's auch gut, hab dann aber mir gedacht, also ich hätte vermutet, dass der noch auf deine Kappe geht.
Nee, okay. Der ist ganz ohne mich. Es sind auch die meisten, sehr, sehr viele April-Scherze der Vergangenheit sind nicht auf meinem Mist gewachsen.
Frag dich mal, warum.
Mein größter Clou war, obwohl ich kann da nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ob das mein, aber ich glaube, das war
schmücke
auch
nicht Schmücke dich nicht Idee. Mit falschen Federn, mein Freund.
Mit falschen Lorbeeren. Schmück dich nicht mit falschen Lorbeeren. Sagt ein mir sehr eng verbundener Mensch gerne mal.
Ja, und heil dir im Federkranz.
Wir haben das war 2009, da haben wir beim Dong angekündigt, dass wir den Dongberg verlassen würden. Und zwar, weil Windkraftanlagen oben auf dem Gipfel gebaut werden würden und deswegen das Festival oben nicht mehr stattfinden kann. Dann haben wir auch konkret gesagt, wo wir hinziehen, irgendwie nach Strahlen, glaube ich, also auch am Niederrhein, aber eben ebenerdig, nicht auf einem Berg, sondern auf irgendeiner landwirtschaftlichen Nutzfläche, wo auch die Situation irgendwie grundsätzlich besser ist als oben auf dem Berg, weil da ist das ja mit der Logistik und Stromversorgung und was weiß ich alles nicht so ideal. Vor allem 2009 war es noch weniger ideal als heute. Und ich habe tatsächlich Monate später einen Anruf von den lokalen Stadtwerken bekommen, die dann mal nachgefragt haben, also wie wir uns das denn vorstellen würden, wie die denn jetzt noch Sponsor bleiben sollten für ein Festival, das gar nicht mehr in ihrem Versorgungsgebiet stattfindet. Das war im Juni. Da haben die mich, ich war im Urlaub und die haben mich im Juni angerufen, was wir uns denn jetzt dabei gedacht haben. Und dann sage ich, April. Naja, aber mein Lieblings-April-Scherz, also der war jetzt überhaupt nicht irgendwie besonders, also das mit dem Umzug und so, das hat halt krasse Wellen geschlagen, ne? Da hat auch ein Ratsmitglied aus Neukirchen-Flüen hat uns eine E-Mail geschrieben, so ey Leute, wir haben zwar darüber nachgedacht, aber das ist überhaupt gar kein konkretes Thema, so das wird in den nächsten Jahren nicht stattfinden, macht euch keine Sorgen, ihr könnt weiter veranstalten. Der ist auch voll reingefallen und wir haben das auch schön kombiniert mit einem Foto von einer anderen Halde, wenn man vom Norden über die A52 nach ins Ruhrgebiet reinfährt, kommt man an einer Halde vorbei, wo oben Windkraftanlagen draufstehen oder zumindest eine und da haben wir ein Bild von genommen und das mit diesem Post halt, mit diesem Text dann gepostet. Und das hat voll eingeschlagen. Das hat so viele Leute auf die, also zu Interaktionen dann gebracht, weil, oh nein, könnt ihr nicht machen und ach, oh, und da wirklich famos. Aber einer meiner Lieblings-April-Scherz, vielleicht sogar der Lieblings-April-Scherz war vom lieben Kollegen Kohlermann, der mittlerweile auch nicht mehr oder schon seit ein paar Jahren nicht mehr Teil des Orga-Teams ist. Dem ist damals, ich glaube, oh, welches Jahr war das? Kurz vor der Pandemie oder was? 22, egal. Da hat er gesagt, da haben wir einen wunderbaren Text formuliert, so, ey Leute, es tut uns furchtbar leid. Uns ist bei der Bierbestellung ist uns ein Rechtschreibfehler, also ein Tippfehler ist uns da untergekommen. Und jetzt haben wir leider so und so viel Hektoliter Brei bestellt. Verstehst du?
Okay,
Nicht Bier, sondern Brei.
Das sind dieselben Buchstaben.
Ne? Und, ja. Und das Doofe ist, wir können da jetzt auch nichts mehr dran ändern, weil das ist aus China schon auf dem Weg zu uns.
Und deswegen
bieten wir euch jetzt tolle Longdrinks und Cocktails mit Brei an. So, das war, also ich fand, also einfach die Idee, dass man aus Bier ja Brei machen kann mit denselben Buchstaben, fand ich faszinierend.
Ja.
Möchte Eddie auch was dazu sagen?
Möglicherweise, aber der ist ja so zeitlos, der lebt ja nicht in so schnöden Datumsformaten. Also da ist der ja ganz, ganz tiefenentspannt.
Leider kein April-Scherz ist, dass Glenn Danzig auf seinen USA-Konzerten, auf seinen jüngsten USA-Konzerten, T-Shirts mit Nazi-Symbolen drauf verkauft hat. Hast du das mitgekriegt?
Ja, also das Sonnenrad ist und bleibt ein spannendes Thema. Es ist natürlich eines dieser Symbole, wo man jetzt ja wunderbar diskutieren kann, wo kommt's her, wer hat's geclaimed und so weiter. Und es ist auf jeden Fall, ich sag mal, also ganz kurz, es geht ums Sonnenrad, ne, wie ich jetzt ja vielleicht so durch die Ecke.
Genau,
so,
es geht nicht um SS-Runen oder ein Hakenkreuz, aber es geht ums Sonnenrad.
Es geht ums Sonnenrad. Und das ist halt auf einem neuen Merchandise-Teil von Glenn Danzig aufgetaucht und es hat entsprechend Leute gegeben, die sich darüber beschwert haben. ich persönlich meine zu Recht, das in der heutigen Zeit als Merchandise zu veröffentlichen, ist entweder ein Statement oder an Dummheit nicht zu überbieten. Und beides ist halt so,
ja,
ne? ziemlich schwierig. Habe ich eigentlich mal erzählt, wie Glenn Danzigs Bodyguard meinte, ich hätte ein Foto von Glenn gemacht und mir ans Handy wollte?
Das hast du mir erzählt, aber erzähl es doch den Leuten nochmal.
Ja, Danzig kam in Wacken von der Bühne, ich hielt mein Handy in der Hand und zeigte dem quasi mit Bodyguard auf mich zusteuernden Glenn per Zufall die Richtung, zeigte ihm halt den Daumen hoch und Glenn nickte freundlich. Und ich wandte mich wieder meinem Telefon zu und daraufhin stürmte der Bodyguard von Glenn auf mich zu und forderte mich auf, das Foto von Glenn zu löschen. Mhm. Woraufhin ich nur gesagt habe, sag mal, ich bin hier gerade am Telefonieren, hast du eigentlich nur alle Latten am Zaun? Und dann, oh, Entschuldigung, und dann war die Situation auch gut. Also,
aber ich kann ein Foto von dir machen, wenn du möchtest, jetzt.
Ja,
sollen wir ein Foto von uns beiden machen?
Ja, da war ich nicht schlagfertig. da war ich nicht schlagfertig. Da gab es ja, ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht zu viel aus. Also es gibt ja ganz klar... Es gibt ja die Anweisung für die Artist-Hosts und so weiter, also Leute, die, also eigentlich das ungeschriebene Gesetz, aber es gab auch mal Jahre, wo da nochmal deutlich darauf hingewiesen wurde, dass es doch bitte im Backstage-Bereich bei der Arbeit unprofessionell wirkte, wenn man die Künstler nach dem Foto fragt.
Mhm.
So. Und das finde ich auch völlig okay und das ist absolut okay. Und dann kam es halt aber zu einer umgekehrten Situation, dass ein sehr, sehr hochrangiger Künstler, nennen wir mal Alice Cooper, mit der Arbeit des Artist-Hosts so zufrieden war, dass er gesagt hat, hör mal, ich möchte ein Foto mit dir machen.
Ja.
Ne? Und der Artist-Host nun mal zufälligerweise auch ein Riesenfan war und dann gefragt hat, er dürfte natürlich nicht nach dem Foto, also natürlich macht er das Foto, der Künstler bittet ihn darum, überhaupt keine Frage. Er dürfte jetzt ja selbst nicht nach dem Foto fragen, aber er könnte halt anbieten, dass man aus Sicherheitsgründen auf seinem Handy vielleicht auch nochmal ein Foto macht. Falls das erste nichts werden würde, dann hätte man das noch als Backup irgendwie. Und Alice meinte, dass das eine sehr gute Idee wäre.
Ja.
Und dann hat man also einen Künstler und einen Artist-Host sehr, sehr glücklich gemacht an diesem Tag. Fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja.
Da fällt mir ein, bei meinem ersten Treffen, ach ist egal, interessiert keine Sau.
Richtig.
Aber nicht weit weg von April-Scherzen sind Versprecher, würde ich jetzt einfach mal so mutig und tollkühn behaupten.
Ja.
Und ich hatte, ich habe heute wieder ein paar tolle Versprecher. Es färbt ab. Ein paar tolle Versprecher. Ich habe heute Morgen wieder diesen Radiosender eingeschaltet.
Unser Lieblingsradiosender.
Genau, der Bürgerfunk, okay. Von dem ich vor zwei Ausgaben, glaube ich, schon mal erzählt habe. Und dieselbe Moderatorin, die neulich von Bob Dylan sprach.
Ja.
Könnt ihr euch in Folge, ich glaube, 87 nochmal anhören. Die sprach heute von einem Computerspiel namens Assassin's Creed.
Assassin's Creed!
Das ist eigentlich, sie hätte es noch toppen können, wenn sie gesagt hätte, Assassin's
ja,
Creed.
Ja, weißt du, ja.
Death to all butt metal.
Ja.
Ne?
Es ist witzig, aber bei Bürgerfunk, es ist eigentlich ja ungehörig, weil man will ja die ambitionierten und engagierten Leute da nicht.
Deswegen sagen wir auch nicht, von welchem Bürgerfunk, von welcher Moderatorin wir sprechen.
Ja, aber es ist schon geil. Ja,
dieselbe Dame in derselben Moderation oder also zumindest in derselben halben Stunde Moderation hat sie dann einen Song abmoderiert oder gesagt, dass wir gerade, von welchem Künstler wir gerade einen Song gehört haben, nämlich von den Rotted Chili Peppers.
Okay, der ist gut. Rotted Chili Peppers ist ziemlich gut.
Und dann hatten Bloodywood in London auch mit einem Versprecher zu kämpfen. Die hatten nämlich eine Signing-Session. Und da war ein riesen Andrang, waren mehr Leute gekommen, als sie erwartet hatten und die haben halt fleißig Autogramme gegeben und dann irgendwann kam ein Typ, der hatte das missverstanden, der dachte, das wäre eine Singing-Session.
Das ist sehr gut, den müsste man sich eigentlich klauen und mal in Wacken-Clip einarbeiten. Irgendjemand, der vollkommen zu einer Band hingeht und genau mit der Masche durchzieht und die Band komplett überfordert.
Das ist gut. Stellt sie einfach hin und fängt an zu singen.
Ja,
und guckt die ganze Zeit vorher so. Man sieht den Typen, der steht in der Schlange so zwei, drei Positionen hinter dem, der gerade dran ist. Ja. Und man sieht ihn schon, wie er komisch guckt. So verwirrt. Guckt die Leute an.
Alter, ich habe auch schon die Hookline. Die größten Missverständnisse auf Wacken.
Ja, und der guckt die Leute an, als wenn die irgendwie, weiß ich nicht, falsch angezogen werden oder schlecht riechen würden. Ja, 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 ja. Und dann ist er endlich dran, freut sich total und fängt an zu singen. Und dann klärt sich natürlich das Missverständnis
auf. Ja, das ist gut. Ihr seid hier live dabei, wenn hier quasi die Ideen geboren werden.
Oder noch besser, die Band steigt mit ein. Die steigt alle singen mit und sagen, endlich hat es einer verstanden.
Ja, aber komm, jetzt denk bitte nicht bis zu Blast of Glory, die dann per Zufall ihre Instrumente von hinter dem Singing-Session-Stand hervorholen und dann
die
direkt mit einsteigen.
Die unterm Tisch raus. Der Typ mit der Pauke, der hat die ganze Zeit unterm Tisch gelegen. Der ist der Tisch. Der steht auf wie so ein Transformer. Und dann
Stefan, wir verlieren die Zuhörer. Der steht auf. Ja. Okay, bei der Transformer-Idee hast du mich wieder gehabt.
So, pass auf. Und jetzt kommt die Krux bei Bloodywood. Und jetzt muss er niesen. Jetzt hat er sich in die Hand übergeben. Oh ja. Gott. Also, pass auf. Ich möchte einmal kurz einen Vergleich anstellen und damit die Ungerechtigkeit dieser Welt auftun.
Okay, ich sag's dir, 29 Zentimeter. Ich gebe es offen zu.
Ah, interessant. Ja. Ich lasse das einfach unkommentiert so stehen und bleibe bei Bloodywood, ja? Chart-Erfolg-Vergleich, ja. Neulich habe ich mir aus anderen Gründen die Erfolge von Bands live im Streaming und in den Charts angeguckt und verglichen. Ne? Und ich habe dann den Vergleich gemacht zwischen The Halo Effect, die ja gerade ein neues Album rausgebracht haben, und The Butcher Sisters. Und Halo Effect haben 2 Wochen, nachdem sie ihr neues Album rausgebracht haben, die waren da auch auf Tour, ähnlich wie Butcher Sisters, die haben in ähnlicher Nähe zum Album VÖ getourt. Mhm. Und Halo Effect haben mit Pain als Co-Headliner, die haben sich diese Tour als Headliner geteilt, haben die in ähnlich großen Venues gespielt wie die Butcher Sisters. Mhm. Aber die Butcher Sisters haben die besser verkauft. Die haben ein paar mehr Leute gezogen als Pain und Halo Effect zusammen. So. Und Halo Effect ist auf Platz 4 gechartet. Aber The Butcher Sisters sind in Anführungsstrichen nur auf Platz 11 gechartet. Obwohl die besser die Konzerte verkauft haben, etwas besser zumindest, und obwohl sie ein Vielfaches der Streams in Deutschland hatten. Es gibt ein Tool, kannst du online gucken, wie viel monatliche Hörer eine Band gerade hat.
Willst du meinen ersten Erklärungsansatz hören?
Ja, sag.
Andere Zielgruppe. TBS-Fans kaufen weniger Tonträger als Halo-Effekt-Metal-Leute, wo 30 Special-Versionen gibt. Und
ja, okay. Ja, ne? das kann natürlich sein, aber ne, das ist schon, also Streams werden ja auch irgendwie mitgezählt.
Ja, ich habe es aufgegeben, das zu verstehen.
Und da musst du das mal vergleichen. Also Halo-Effekt hatten zu der Zeit, 2 Wochen nach Album-Release, hatten die 35.000 monatliche Hörer. Und The Butchers ist das aber 165.000. Ja,
aber Moment, global, das ist doch nee, globale
nicht global,
Hörer.
Nicht global, in Deutschland.
Ah, okay.
Ne, also die hatten, Butchers ist das, hatten fast fünffach so viele Hörer wie Halo Effect, haben mehr Tickets verkauft, haben aber schlechter gechartet. Gut, man ist noch eine andere Woche gewesen. Ne?
Aber Tickets zählen ja nun mal nicht in die Charts mit rein, sind trotzdem für den Vergleich natürlich eine spannende Geschichte. Das ist ja eigentlich nochmal Wasser auf meine Mühle in dem Moment, weil das ist ja nochmal, weil Streams zählen ja nicht so doll wie ein in den offiziellen Media-Control-Charts wie eine verkaufte Einheit. So, deswegen gibt es ja Plattenfirmen und deswegen gibt es ja diese ganze Limited-Box-Edition-Geschichte und Multi und verschiedene Auflagen und Pressungen und so. Das ist ja. Und wir haben ja auch schon mal erwähnt, dass es ja stellenweise wirklich um wirklich ganz, ganz, ganz kleine Stückzahlen ging, auch mal eine Zeit lang.
Das stimmt, aber jetzt pass auf.
Ja, jetzt kommt Bloodywood. Ja.
Jetzt kommt Bloodywood, genau.
Hat es gedauert.
Die haben auch ähnlich gut verkauft wie diese beiden genannten Bands, zumindest so wie Halo Effect und Pain gemeinsam.
Also verkauft wird jetzt live oder Tonträger?
Nee, live.
Ja,
live. Die Tour war ja sehr gut verkauft in Deutschland. Ich glaube, die war sogar komplett ausverkauft im Endeffekt. So, und die haben, habe ich mir jetzt mal nachgeguckt, aktuell haben die 51.000 monatliche Hörer im Streaming, aber die sind nur auf Platz 85 gechartet.
Ja.
Also ich war mir sicher, dass die mindestens in den Top 20 charten und dann sowas.
Ja, das ist halt, du kannst jetzt wieder viel mutmaßen, du kannst ja solche Zahlen immer, das ist ja so ein bisschen, Fluch und Segen gleichzeitig. Du kannst ja solche Zahlen interpretieren, wie du magst im Wesentlichen. Ne, so, und eine mögliche Interpretation wäre jetzt auch im Falle Bloodywood, dass die halt in Deutschland, also ich glaube, da gab es nicht so viele unterschiedliche Tonträgerprodukte.
Es gab zumindest verschiedene Vinyls, also verschiedenfarbige Vinyls. Ja. Die CD gab es natürlich. Ich weiß nicht, ob sie auch eine Hörspielkassette rausgebracht haben.
Ja, aber sagen wir mal so, dann ist Bloodywood in Deutschland einfach noch nicht so groß. Und vielleicht sprechen auch eher den nicht-konservativen Hörer an, würde ich sagen.
Ja, das ist so, sicherlich. Wobei man aber auch sagen muss, dass...
Wer zum Manowar-Konzert geht,
weiß gar nicht, was Spotify ist. Aber was wollte ich jetzt gerade sagen? Und apropos hier, Warriors of the World ist auch einer der Songs, die man nicht auf Spotify findet. Hast du mal gemerkt? Ist doch scheißegal.
Aber, nee, ist nicht scheißegal. Es ist wieder so ein witziges Ding, weil sich wieder Manowar mit irgendeinem wieder nicht wegen irgendwelcher Rechte einigen können.
Ja. Heißt der Song eigentlich Warriors of the World?
Boah, keine Ahnung. Ist er jetzt doch da und du hast nicht richtig geguckt?
Brothers Everywhere, Diggi. Raise your fists into my ass.
Ich kann ja immer noch nur diese ich wünschte, das wäre wirklich passiert irgendwie. Als Joey DiMaggio sich mal beschwert hat, ja, Wacken wird denen so wenig Kohle bieten, da würden Manowar gerade mal 3 Songs für spielen. Und Jensen gesagt hat, machen. Sofort machen. Das will ich sehen. Die spielen für 3 Songs und gehen dann. Machen wir sofort.
Der war ja einmal in Wacken auf der Bühne tatsächlich, der Joey.
Ja, als er irgendwelche komischen Awards verliehen hat. Genau. Da war Limesen auch auf der Bühne. Die Metal Hammer Awards oder was war
Dio
das?
Dio hat einen Award gekriegt.
Ja, also und ein ganz ich glaub, komische.
Thomas hat danach erzählt, dass Joey ihm eine Uhr geschenkt hätte.
Ja, Mann. apropos Dio, ne? Hast du gelesen? Also Ozzy ist noch nicht unter der Erde, aber Sharon hat schon gesagt, dass sie so eine Avatar-Geschichte für Black Sabbath sich ganz gut vorstellen könnte.
Oh ja, kann ich mir auch
nicht vorstellen. Und ich habe letztens nochmal irgendwie, musste irgendwie in einem Gespräch darauf nochmal auf diese Dio, bin ich nochmal auf diese Dio-Geschichte gekommen, die ja wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemeint war. Ne? Und auch von vielen Leuten und von vielen Leuten auch wirklich schön geredet wurde. Ne? Aber das war in Wahrheit Kacke.
Ich fand, das sah einigermaßen gut aus, das war aber lichtschwach. Ich fand auch
Das ist das Problem, sehr gut das Problem beschrieben, danke.
Ich glaube, das sah bei den Gorillas besser aus. Ne, die Gorillas haben ja auch solche Shows gespielt. Die Band, die es ja physisch im Prinzip gar nicht gibt.
Ja, richtig.
Die ja aus Avataren oder Zeichentrickfiguren besteht.
Ja.
Die haben ja auch Live-Shows gespielt und das funktioniert dann eben über so ein... so eine Gase, die in 45-Grad-Winkel auf der Bühne gespannt ist und da wird dann drauf projiziert und das sieht dann halt
Tiefenwirkung. Es gab doch auch mal diese Tupac-Geschichte, glaube ich.
Ach echt?
Ja, also es gab da schon gute, also aber die Dio-Sache war halt gut gemeint.
Und das, also auch die Interaktionsgeschichte war auch cool, denn er hat ja in irgendeinem, also es war ja nur ein Song, der in Wacken performt wurde, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Es sind ja die Dio Disciples gewesen, die damals aufgetreten sind, irgendwie, weiß ich gar nicht, 2015, 16 oder was. Ja. Und die Dio Disciples sind ja Musiker, die ehemals mal mit Dio tatsächlich gemeinsam musiziert haben und eben Tom Ripper Owens, ich weiß gar nicht, ob der mal mit Tim.
Nein,
Tim.
So was muss sein.
Natürlich Tim. Tim Ripper Owens. Auch bekannt von seinem Gastauftritt bei Judas Priest. Ein Album? Zwei Alben?
Zwei Alben.
Und auch, ich meine, ich habe vergessen, wie viele Iced Earth Alben.
Ist ja, und jetzt bei KK's Priest.
KK.
Und der war ja in so vielen Tribute-Bands mit dabei, dass mal irgendwann einer auf die, und bei so vielen Disciples-Geschichten, dass mal irgendwann einer auf die Idee kam, Alter, jetzt als nächstes macht er die Ripper-Disciples. Er covert sich selbst.
Mega. Oder er covert einfach, oder er trinkt den ganzen Tag einfach nur Energy-Drinks auf der Bühne, für die er ja lange Zeit Werbung gemacht hat.
Ja.
So richtig plump aber auch. Ne?
He's a Monster.
Ja. So, wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, genau. So, also die Dio Disciples haben diese Show gespielt und im letzten Song war es eben nicht Tom Ripper Owens, der performt hat, sondern das Dio-Diagramm, die Erhologramm.
Das Dio-Anagramm,
was auch immer. Telegramm. Dio stand auf einmal auf der Bühne, hat performt, bisschen lichtschwach, wie gesagt. Und dann hat er an einer Stelle doch dieses T-Shirt rausgeholt.
Ja.
Und hat das T-Shirt so vor sich gehalten.
Ja,
und
auf
den hat man gesehen, es war ein Wacken-T-Shirt. Und die Leute waren
richtig
begeistert. Aber hast du eigentlich auch den Eindruck gehabt, dass das T-Shirt mehr so wie so ein Lappen aussah?
Ja, es war glaube ich kein T-Shirt von meiner Perspektive aus und meiner Erinnerung aus war es eher ein kleines Banner.
Kleines Banner, ja. Okay, kann auch sein. Kannst recht haben, denn es hatte keine Ärmel, glaube ich.
In dem Kontext, bestes Backdrop der Welt. Backdrop der Welt.
Sag mal.
North X, die auf vielen Touren einfach nur ein T-Shirt als Backdrop hochgezogen haben.
Also nicht ein überdimensional
großes. Ein ganz normales, einfach nur ein T-Shirt. Ganz normales T-Shirt.
Das ist ziemlich gut.
Ja.
Ziemlich gut.
Kann man machen.
Neues Album, Stichwort, neues Album. Gehen wir von Bloodywood zu Arch Enemy. Die haben ihr 12. Album Blood Dynasty rausgebracht. Blood Dinosaur.
Arch Enemy. Herzlich willkommen bei Bürgerfunk Elbe Nord.
Ja, das manchmal weiß man es halt nicht so genau. Ne?
Ja.
Aber
ist ja auch egal, können ja auch die Leute nachgucken.
Ja.
Wir haben doch hier nicht den Anspruch von journalistischer Seriosität, ich bitte dich.
Ja, ich eigentlich schon. Ja. Und deswegen bin ich jetzt gerade auf einer Übersetzungswebsite und Achtung. Es heißt Dynasty.
Ja.
So, Blood Dynasty.
Ja.
Um das mal richtig gesagt zu haben. Ist rausgekommen.
12. Heißt das Album wie Blutdynastie, ne?
Bitte? Ja, genau. Ist das 12. Album von Arch Enemy, die ja eine Geschichte des Wandels mitgemacht haben. Ja, ich habe die Band noch kennengelernt, da hatten sie einen Sänger, nämlich den Johann Lever, glaube ich, hieß er.
Ja.
Und der ist ja dann bis 2000 oder was Sänger der Band, hat das zweite Album, fand ich ultra gut davor. Ah, Black Earth war davor, genau. Black Earth war Debüt und unter dem Namen sind sie später mit ihm nochmal in, du hast einen Arm, guck mal. Ja, jetzt hält er seinen Arm in die Kamera.
Ja.
Aber ich glaube, der ist noch foliert.
Ja.
Oder sehr blank gerieben. Das kann
teilweise, ja.
So, also Black Earth war Debütalbum und die sind unter dem Namen vor 10 Jahren oder so, oder nicht ganz 10 Jahren, da war die Alissa schon mit dabei, sind die nochmal in Japan aufgetreten, haben ein paar Shows gespielt in ihrer alten Besetzung, nur mit alten Songs.
Ja.
Haben die aber nur in Japan gemacht.
Ja.
So, dann ist der Johann irgendwann raus und dann kam die Angela. Das kölsche Mädchen, Angela. Damals schon mega bekannt und erfolgreich mit ihrer deutschen Band Asmodina. Asmodina, glaube ich, hieß die. Eine Kölner Band. Ja,
so mega bekannt und erfolgreich waren die.
Ja, also, natürlich nicht, war eine Underground-Band, wo aber auch ein Gitarrist gespielt hat, der später bei der Band Guerilla gespielt hat, die mehrfach auf dem Dong Open aufgetreten ist. Sehr schöner Thrash-Metal, sehr nette Leute.
Ey, mit dir mache ich mal, wir spielen mal so eine Runde, wie heißt das, Wikipedia-Speed ran. Ich gebe dir den Begriff Zwieback und du musst dann einfach nur über Verlinkungen bei Dong Open Air landen. Du kriegst ja alles zum Dong Open Air hergeleitet.
Aber warte mal ab, das beste Rabbit Hole kommt noch. So, pass auf.
Also, Alissa, neues Album.
Genau. Und dann war die Angela lange dabei. Und dann haben wir nämlich, ich habe das auch nie vergessen, die haben 2006 auf dem, oder 2006 oder 2007, haben wir auf dem letzten Uftag gespielt. Kennst du Uftag?
Nee.
Up from the Ground. So, und beim Herrn der Ringe gibt's einen Ork, der heißt Uftag, der alte Uftag, weil der ist irgendwie von der Spinne gefressen worden, die Spinne halt. So. Und deswegen hieß bei uns, das Up from the Ground, was auch UFTG abgekürzt wurde, immer Uftag.
So. Ich kannte das nur aus dem Schlagzeug. Mach mal Uftag.
Ja.
Für Beschreibung eines frühen Trash-Rhythmus.
So, und dann haben die da geheadlined und die hatten in ihrem kleinen Programmheft, das war so ein, weiß ich nicht, war noch nicht mal ein Heft, das war einfach nur ein Flyer, glaube ich, wo dann drin stand so, Arch Enemy sind da, wo sie hingehören, nämlich, und endlich sind sie da, wo sie hingehören, nämlich Headliner auf dem Up from the Ground. Die gehören auf einen Headliner-Slot, damals waren sie ja noch nicht so fett.
Ja.
Auch mit der Angela noch nicht. Und da habe ich noch, ich habe die noch mit Angela in der Zeche Bochum gesehen, mit Nevermore als Vorband. Und das war irgendwann Mitte Nullerjahre, könnte so 2003, 2004 gewesen sein. Egal. Wie oft ich heute schon egal gesagt habe, eigentlich könnte den Podcast ausschalten, ist alles egal.
Egal.
Und dann ist auch Angela irgendwann gegangen. Und zwar nämlich in dem Moment oder kurz nachdem, das wird der Grund gewesen sein, habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Wir haben sie fürs Dong gebucht 2014.
Ja, siehste.
In der Annahme, dass die Band mit Angela kommen würde. So, und
kurze
dann,
Reisekosten.
Nachdem wir sie, ja genau, nachdem wir sie gebucht hatten, hat die gesagt, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wahrscheinlich wegen des Dongs.
Ja, ich denke im Speziellen wegen dem Booker des Dongs.
Ja, genau. Das ist einfach die Duftnote, die bei meinen E-Mails immer dranhängt, hat die gesagt, nee, kann ich nicht riechen, weg damit.
Ja.
So, da ist sie raus. Und interessanterweise habe ich letztes Jahr Menschen im Urlaub kennengelernt, in Frankreich, auf dem Campingplatz, die sind Nachbarn gewesen von der Angela in Köln. Die hatten
das Kind
in derselben Schule oder so. Oder
das geht da gar nicht.
Ja, verrückt, ne? So, und jetzt wieder zurück zu
The ganze Welt is in a culture hack.
Ich wusste gar nicht, dass die wieder in Deutschland lebt. Ich dachte, war die nicht mal mit dem Amott verheiratet?
Ey, Alter, also so weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Also da würde ich jetzt mal, da kommt sonst irgendwann Medienanwalt Christian Scherz. Ich weiß
Christian
es
Witz,
nicht.
Christian Witz heißt der. Ich habe nur eine Frage gestellt. Ich habe einfach
Man weiß es nicht und...
Sie hatte auf jeden Fall mal, ist auch egal.
Gehört man gerüchtet.
So, also, und dann ist sie raus und die Alissa kam. Und ich dachte mir so, boah, geiler Move, jetzt also sich nochmal so eine Frischzellenkur zu verpassen. Und ich habe das neulich schon mal erwähnt, Alissa passt doch einfach von der Frisur her perfekt in die Band. Von der Haarfarbe meine
ja,
ich.
Ja, richtig.
Wir haben über Jeff Loomis neulich gesprochen, dass der perfekt reinpasste, weil er so strohblond ist. Ja. Und aber schon der rothaarige Amott, der schwarzhaarige Charlie und die blauhaarige Alissa in der Band ist. Ne? Dann ist ja einfach, da hast du dann bald alle Farben zusammen. Ja. Kannst du noch Lizzie von der Wackenmoderation mit reinpacken? Die hat ja grüne Haare und dann sind sie alle da. Fast alle.
So. Dann nimmst du noch Cyndi Lauper aus den 80ern, dann hast du noch rote Haare.
Ich hatte irgendwann mal angefangen und gesagt, dass die Band eine bewegte Geschichte hatte. So, jetzt sind wir endlich in der Gegenwart angekommen. 12. Album. Ich weiß gar nicht, das fehlte, wie viel das mit Alissa ist. Wahrscheinlich das 4. oder 5. So, und jetzt ist das Album, wo sie auch am meisten so oder mehr als bisher ihren Klagesang mit beigesteuert hat, für den sie ja auch schon bekannt war, bevor sie noch bei Arch Enemy war. Ja. Die hat ja zum Beispiel, die war ja auch Gastsängerin oder Backgroundsängerin bei Camelot. Und bei,
ja, und die war ja bei The Agonist auch.
Die Agonist, natürlich ihre Alben, da sind die im Streit auseinandergegangen, auch sehr unschön, aber müssen wir jetzt nicht breit ausrollen.
Naja, finde ich spannender als die Geschichte, ob mit wem Angela Gossow mal verheiratet war oder nicht.
Ey, danke.
Rechtssicherer,
genau.
Genau. Sei froh, dass ich nicht auf deinen Klagesang eingesprungen bin. Habe ich dich nicht gefragt, ob die so viel klagt.
Ja, ist so, pass auf. Klagegesang, ja. So, es gibt sogar eine Ballade drauf. Vivre Libre heißt die. Oh Gott. Auf diesem neuen Album Blood Dynasty. Entschuldigung, Dynasty. Und der ist durchgängig mit Klagesang. Wer hätte das gedacht? Außerdem gibt es dann noch Illuminate the Path und Liars and Thieves, wo sie auch klar singt. Jetzt gähnt er schon wieder.
Es ist ein langer Tag, Junge, was soll ich da sagen?
Dein Gähnen ist aber auch so ein bisschen sinnbildlich für meine Wertschätzung für dieses Album. Also, ne, die Band, ich habe jetzt auch gelesen, dass die Midweek-Charts anführen. Ich glaube, das
Boah,
ist
Alter, ähnliches, die Midweek-Charts.
Ich glaube, das ist sowas Ähnliches wie der Herbstmeister. Wow. So ähnlich wie der Herbstmeister.
So ungefähr.
100 Mal unbedeutender wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
Ja, die basieren halt auf der Annahme, es ist ein weiterer Trend und ein weiteres Ding. Ist ein
NASA-Trend.
Ein Kommunikationsanlass, den die Musikindustrie gerne nimmt, um ihre Künstler zu
berichten. Täglich Content. So, also es wäre ja auch mal schön, wenn diese Band oder wenn mal wieder eine Metalband auf Platz 1 landet. Die haben, glaube ich, schon mehrfach die 2 besucht. Auf der 1 waren sie noch nicht. Da wollen wir noch mal sehen. So, und jetzt aber das Traurige, was ein bisschen bedauerlich ist oder auch ein bisschen mehr bedauerlich ist, dass Alissa in einem Interview mit dem Metal Hammer in der April-Ausgabe gefragt wurde, wie anstrengend das denn alles sei, dass man ja so viel leisten müsste, dass man immer fit sein müsste, gut aussehen müsste, selbst für Content sorgen müsste und das eben alles zusätzlich zu den Aufgaben, zu den klassischen Aufgaben eines Musikers oder einer Musikerin. Und da hat sie gesagt, dass sie, übersetzt hat sie gesagt, es zerstört die eigene Seele. Künstler werden ständig in den Staub geworfen. Also ich zitiere jetzt hier aus dem Metal Hammer. Ich habe in meinem Leben schon wirklich viele normale Jobs ausgeübt. Zum Beispiel, also normal in Anführungsstrichen, zum Beispiel als Lehrerin, Projektleiterin für soziale Entwicklung in einer Stadt, als Grafikdesignerin und so weiter. Eine richtige Allrounderin, wusste ich gar nicht. Keiner dieser Jobs hat meine Energiereserven derart aufgebracht wie die Musik. Ich muss eine gesundere Weise finden, mit diesem Druck umzugehen, denn im Moment, Achtung, leide ich unter einem totalen Burnout. Ich hoffe inständig, die Industrie kann ihren Fokus wieder zurück auf die Künstler legen, damit wir in naher Zukunft nicht in einer Welt ohne Musik und Kunst leben müssen. Das finde ich, es hat mich überrascht, obwohl es einen vielleicht gar nicht überraschen muss, aber mich hat es deswegen überrascht, weil ich Alissa aus der Ferne oder auch aus relativer Nähe als sehr disziplinierte Person kennengelernt habe.
Also, ja, aber das schützt sich ja nicht vor sowas.
Nee, natürlich, aber ja. ich meine, es wäre mein Interview auf dem Dong auf dem Wacken gewesen. Kann auch sein, dass Gunnar das Interview damals geführt hat. Und sie ist halt eine sehr disziplinierte Person, die halt sehr auf ihre Physis achtet, dass sie genug Schlaf kriegt, dass sie fit genug ist, dass sie keine Scheiße frisst. Ich meine, dass sie Veganerin ist, ist ja schon bekannt. Obwohl ich gar nicht weiß, ob sie heute noch Veganerin ist, kann ja.
Also ich gehe mal davon aus, da sie ja noch mit ich glaube, die ist noch Veganerin, ja.
Achso, ja, jetzt wolltest du wieder hier. Ja, ist egal, lass mal einfach unter den Tisch.
Nee, sie ist ja mit Doll von den Misfits zusammen.
Das ist immer noch, ne?
Ja, ja, klar.
Genau, und der ist ja auch vegan richtig. Unterwegs, ne? Genau.
Richtig.
So, und, aber ja, und ich hatte deswegen hatte ich vielleicht noch mehr Respekt vor ihr als vor anderen Künstlern, weil ich an ihr oder durch sie so gemerkt habe, was das eigentlich bedeuten kann, Künstler zu sein, wenn man so sehr auf sich rund um die Uhr acht gibt, war vielleicht auch keine Ahnung, ey, das war jetzt auch nur ein Interview, scheißegal. Auf jeden Fall habe ich mit ihr immer Disziplin in Verbindung gebracht. Und
ja, ja, die stand nicht so für Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
Genau, aber wie du sagst, es schützt einen nicht davor, dann in ein Loch zu fallen, aus dem sie gerade versucht, wieder herauszukommen. Und das ist natürlich, also erstmal Glückwunsch zum neuen Album, dass das dann trotzdem noch geklappt hat. Und alles Gute von dieser Seite.
Ja, es ist natürlich, also ich bin ja bekanntermaßen kein Fan, aber ich mag die Offenheit, mit der sie das Thema anspricht, weil das ist ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr relevantes Thema und zeigt halt auch nochmal, man kann davon, heißt das dann jetzt extrapolieren, aber bleiben wir mal einfach beim Ableiten, so ein bisschen, wie geht's denn, wie ist es denn um das Musikbusiness wirklich bestellt? Denn wenn in einer Band wie Arch Enemy so von dem Status von einer Band wie Arch Enemy so viel Arbeit an den Künstlern hängen bleibt, die ja eigentlich oder an den Musikern hängen bleibt, die ja eigentlich Musik machen sollen, dann hat man mal so ein bisschen Eindruck von dem, was da so, wie es da so wirtschaftlich abläuft oder so.
Mhm.
Ne? Also jetzt natürlich bewusst überspitztes Gegenbeispiel: Gene Simmons macht seine Social Media Posts nicht selbst.
Ne? Ja, oder, aber es ist auch noch ein anderes Kaliber, würde ich sagen. Ne?
Ja, gut, trotzdem. Ich sage jetzt mal, aber bewusst überspitzt. Ne? Oder Metallica auch oder so. Klar, anderes Kaliber. Aber das ist halt nun mal die Realität. Es gibt Metallica, es gibt Ozzy Osbourne, es gab Kiss. Und dann kommt ganz, ganz lange nichts. Und dann kommt ein sehr, 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 sehr breit aufgestelltes Mittelfeld, wo die Verdienstmöglichkeiten sehr, sehr variieren, möchte ich mal sagen. Die von vielen Variablen beeinflusst werden, die von Verträgen, wie du die gestaltet hast und so weiter. Aber Fakt ist ja halt, der ganze Kuchen und so, haben wir hier auch schon mehrfach gesprochen, der ist halt nicht mehr so groß. Ne? Deswegen erschließen sich auch Preise von heute Abend, 40 Euro für ein Hardcore-Konzert mit drei alten Hardcore-Bands. Auch die müssen gucken, wo die bleiben. Platten und so weiter verkaufen sich halt nicht mehr. Das ist alles halt nicht mehr so geil. Oder es war noch nie so geil, wie man sich dann immer vorgestellt hat. Aber diese Schere arm und Normalfall und normal verdient oder nicht verdient, ist halt auch in der Musik wie auch in der Gesellschaft immer größer geworden.
Mhm.
Und halt in der Musik jetzt nochmal ganz deutlich, weil da halt Digitalisierung halt auf die Art und Weise eingeschlagen hat, dass man sich da wirklich jetzt andere Wege suchen oder einen anderen Umgang mit suchen muss mit der Situation. Das ist halt einfach so. Und es ist natürlich, total bedauerlich, ne, dass sie jetzt einen Burnout hat. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist auch sehr, sehr klar herleitbar, woher der kommt. Und ich finde es super, dass sie das so offen anspricht.
Mhm.
Das muss ich wirklich zugeben.
Ja, auch nochmal vielen Dank an unseren lieben Hörer Dirk, der mir diese Geschichte reingereicht hat. Der hat mir neulich auch schon was reingereicht, ein Thema, was ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Und der ist, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen im Thoughts of Chaos Fire. Grüße gehen raus, mein Lieber.
Wunderbar, herzlichen Dank.
Und dann bin ich durch Arch Enemy in ein Rabbit Hole gefallen. Das hatte ich jetzt, wo du gerade schon sagst, irgendwie lande ich immer beim Dong. Jetzt lande ich zwar nicht beim Dong, aber es war ganz interessant, denn wusstest du, dass bei Arch Enemy auch schon mal als Live-Musiker Gus G gespielt hat?
Oh, nee.
Gus G.
Muss ich sagen, hat mich aber auch nicht interessiert, aber nee, wusste ich.
Ozzy Osbourne Gitarrist und auch Gitarrist seiner eigenen Band Firewind, griechischer Gitarrist, griechische Band. Ja. Also ich las den Wikipedia-Artikel von Arch Enemy, sah da, dass Gus G. bei den Live-Musikern gelistet ist. Dann bin ich auf Gus G. Seite gegangen, bin von da aus zu Firewind gekommen, zu der Firewind-Website und habe da dann gesehen, dass der ehemalige Sänger von Firewind, der auch schon mal mit Skyline mehrfach gesungen hat, zumindest in Wacken, gar nicht mehr dabei ist. Und weißt du, wer jetzt für Firewind singt?
Irgendjemand anders.
Herbie Langhans.
Ach, Herbie Langhans.
Ja, kennst du nicht?
Ich kenne den Namen irgendwoher.
Ich habe den erst vor kurzem kennengelernt, also vor wenigen Jahren, weil der Background-Sänger Und nicht nur Background-Sänger, sondern ich glaube auch in ein, zwei Liedern der Hauptsänger oder Hauptgastsänger bei Avantasia, bei Tobias Samets Avantasia ist oder war oder immer wieder mal ist. So, und dann bin ich auf die Wikipedia-Seite von Herbie Langhans gegangen. Herbie Langhans, heißt er eigentlich Herbie? Herbie? Weiß man nicht. Herbie Langhans? Scheißegal.
Solange du nicht lang
nee, ist nicht scheißegal. Wir wollen das schon richtig machen, aber ich weiß nicht. Er ist Deutscher, wahrscheinlich Herbert, Herbie, was weiß ich.
Dann sag mal einfach Herr Langhans.
Und jetzt pass auf, weißt du, von wem der Herr Langhans der Onkel ist?
Mach mich fertig.
Kennst du, pass auf, das ist fast so gut wie Peter Burz, der früher bei Steeler, was war der, Sänger oder Gitarrist oder beides?
Ja, Sänger.
Ist jetzt Manager von Jan Böhmermann. Und Herbie Langhans ist der, Herr Langhans ist der Onkel von Lisa und Lena. Kennst du die?
Nee.
Das sind zwei Webvideoproduzentinnen. Also ich sage das jetzt gerade ein bisschen despektierlich, weil die haben halt auch schon im Teenageralter angefangen, TikToks und was weiß ich zu produzieren oder Instagram. Weiß nicht, womit die, auf welcher Platte, doch auf TikTok haben die angefangen.
Aber jetzt auf OnlyFans oder was?
Und da waren die noch junge Teenager.
Ja, und jetzt sind die aber auf OnlyFans,
nee,
oder?
Nee, jetzt sind die mittlerweile keine Zwillinge mehr, die haben sich voneinander trennen lassen. Nee, die sind natürlich immer noch Zwillinge, aber machen nicht mehr zusammen Content. Nur ich finde es halt irgendwie, wenn ich so an zwei so 13-jährige Zwillinge denke, ne, dann denke ich nicht zuerst an die Jobbezeichnung Webproduzentinnen. Ne? Aber ja,
ja, Webvideoproduzent. Ja, ja, ja,
es,
ja,
es sind sie später dann irgendwann
das
geworden.
Das heißt Content Creator, sie alter Mann.
Influencerin ist auch nicht schlecht, oder? Also Influencerin und die, ich habe die vor, oh, in der Pandemie bin ich irgendwann auf die aufmerksam geworden und die haben halt, also auf mich sehr, also mich hat der Content nicht abgeholt, sagen wir mal so. Und der Onkel ist der Herr.
Du warst ja vielleicht auch nicht Zielgruppe.
Ich werd bekloppt, ey, da musste ich kurz schmunzeln. Naja, so und jetzt pass auf, von Lisa und Lena kommen wir zu Linkin Park.
Doppelt, alles mit L. Lisa, Lena, Linkin Park, Folgentitel hiermit festgelegt.
Lisa Lena Linkin Park, super geil. Das ist der Episodentitel von Folge 89.
Ja, da gibt es ja eine mir egale und eine interessante Nachricht.
Also erstmal gibt es eine neue Single.
Das und die mir egale Nachricht.
Die heißt Up From The Bottom und passt natürlich super vom Namen her zum Album, zum vorangegangenen Album.
From Zero.
From Zero, genau. Ja. So, und ich dachte, wow, neue Single, also sie ist jetzt am 27. März rausgekommen. Ich dachte, wow, neue Single, so schnell nach dem letzten Album. Und
das ist mal Arbeitsmoral.
Und hab geguckt, ob die vielleicht doch schon auf dem Album drauf war und ich das nur nicht bemerkt habe und die jetzt erst als Single ausgekoppelt haben, dass ich den Titel nicht mehr... Jein, ein klares Jein.
Ein entschiedenes vielleicht.
Es ist auf dem Album, die Single ist auf dem Album drauf. Ich vermute aber, Moment, sie ist auf dem Deluxe-Album drauf.
Ah.
Ne?
Ah.
Und die ist halt später released worden, um jetzt dieses Deluxe-Album nochmal anzuteasern. Und da kommen nämlich noch zwei Songs namens Unshatter und Let You Fade. Und dann hat das Deluxe-Album nämlich 14 Titel. Und das kommt in...
Ich sah alles Fließbandproduktion.
Das ist alles... Naja, was heißt Fließband? Du kannst ja, ist ja eigentlich schlaues Marketing. Du nimmst 14 Songs auf, bringst aber erstmal nur 11 raus.
Ja, das war aber ja schon immer so. Das ist ja, also allein diese Japan-Geschichten früher, als es noch als Tonträger noch...
Ja.
Das war ja, die hatten ja immer Bonusgeschichten und da konntest du dann ja für den europäischen Markt immer nochmal dann geile Best-of-Sampler rausbringen von und so. Ja, an irgendeinem Zeitpunkt. Das war schon spannend. Ja, und wie findest du?
Ich finde, das ist, also in meinen Ohren ist das ein, wenn man es freundlich sagen würde, ein Song mit allen Linkin Park Trademarks außer Chester.
Ja, schön formuliert.
Und, ja, aber das ist jetzt nichts, was bei mir in der Heavy Rotation landen wird.
Ja.
Spannender fand ich da tatsächlich den Umstand, dass die Band anscheinend wohl zumindest in den Amerikas Probleme hat, Tickets zu verkaufen oder zumindest Tickets so zu verkaufen, wie sie es ursprünglich erwartet hatten.
Jo, genau. Die haben unter anderem vom Dodger Stadium, dem Baseballstadion in L.A., was ja glaube ich so, sag ich mal, der Heimatort der Band ist oder irgendwie, also ne, egal, sind sie abgegradet von 52.000 in die immer noch 18.000 fassende dazugehörige Arena. Das ist jetzt aber natürlich klarer Schlag ins Kontor irgendwie, ne?
Was ich nicht verstanden habe, ist, dass man die Tickets erstattet bekommen kann. wenn man jetzt schon eins fürs Stadion hat, warum sollte man das denn machen, wenn
ja,
man jetzt
weil, einfach
nur die Location verlegt?
Naja, du, ne, Sitzplätze und so weiter und so fort, ja, und das ist ja nicht identisch, dann kannst du halt lieber sagen, so, okay, wir machen alles neu und dann könnt ihr nochmal gucken.
Ja, und die haben jetzt ein Vorkaufsrecht oder was?
Genau, richtig. Ja. Vielleicht ist ja auch die Produktion dann kleiner und so weiter und so fort. Das muss man mal sehen, genau. Und gab es nicht auch noch irgendwie Rabatte auf andere Tour-Tickets?
Gab es, genau. Nee, es gab auf alle, für alle US-Konzerte gab es rabattierte Tickets, und zwar bis zum 2. April immerhin. Und zwar für den wirklich, ich würde jetzt mal sagen, Schnapperpreis. Ich weiß gerade gar nicht, was das normale Ticket kostet, aber sicherlich mehr als 39,50 US-Dollar.
Das ist mit Sicherheit wahr. Also, spannende Geschichte. Diese Rabatte und so sind ja auch in Europa nicht unüblich.
Ja, aber zumindest bei ich sag jetzt einfach mal, bei Rockkonzerten, beziehungsweise bei Konzerten.
Jein, also.
Ich kenne das, ich weiß, dass das zum Beispiel bei Musicals gemacht wird.
Ja,
ne? Aber ich habe das noch nie zumindest bemerkt bei Konzerten, auf die ich gehen würde.
Nee, doch, ich schon mehrfach. Mhm. Und habe ich hier auch, glaube ich, schon mal angeschnitten. Es gab diese eine Black Sabbath mit Ozzy Sommertour 2014 oder so. Und da haben die unter anderem auch in Essen im Georg-Melches-Stadion gespielt. Mhm. Und da gab es dann irgendwann, ich glaube 2 Monate vorher, gab es bei Eventim halt dann 50% auf die Tickets. Ne? Also du hast eins gekauft, hast aber 2 bekommen. Und eine Woche vorm Konzert kriegte ich einen Anruf von einem Freund, der bei der Stadt Essen arbeitete. Und der mich fragte, ob ich Karten für Black Sabbath brauchen würde. Die könnten gerade von der Stadt Essen pro Nase 10 Stück kaufen für 5 Euro jeweils. Mhm. Black Sabbath Karten für 5 Euro. 2014.
Das ist günstig.
Und das war halt, es war halt unglücklich gebucht, sag ich mal. Weil die haben halt am Tag da oder 2 Tage vorher auf dem Graspop gespielt, 2 Tage danach zu anders, relativ kurzfristig angekündigt. Sowas kann dann auch schon mal bei so einem Act in die Hose gehen, sag ich mal. Ne?
Ah, und wir erinnern uns. Rock am Ring hat da vor 1-2 Jahren auch so Schnapperdinger rausgekloppt.
Ähnlich,
ne?
Genau. Und insbesondere die großen, sag ich mal, die großen Ketten, Event-Team und so weiter, die machen da öfters solche Aktionen. Ne? Mhm. Also das ist ja, ich bin ja zum Beispiel auch gar nicht noch jetzt, ne? Ich bin ja also das zum Beispiel, ob dieses Slayer-Konzert stattfindet, ne? Muss man, zu dem ich ja Karten habe für London, ne? Ich gehe davon aus, dass der Rappel voll wird, weil das Billing auch gut ist irgendwie, ne? Aber so richtig sicher ist dann halt alles heutzutage nicht mehr. Ne?
Ich sag mal toi, toi, toi.
Danke, danke, danke. Ja, aber diese Rabattaktionen sind gang und gäbe, dass die jetzt gerade bei Linkin Park greifen, finde ich spannend und in dem Kontext auch mal erwähnenswert, dass ja Präsident Kid Rock zusammen mit Donald Trump ja jetzt irgendwie ein Gesetz bekannt gegeben hat, das sich ja gegen hohe Ticketpreise in den USA wenden soll.
Was?
Hast du gar nicht mitgekriegt?
Nee. Aber also nochmal ganz kurz noch abschließend. Es ist auch, also zum Thema Linkin Park, das ist auch so, dass in Brasilien 2 Shows komplett gecancelt wurden, in Rio de Janeiro und in Porto Alegre. Das ist, in Summe schon überraschend. Aber ja, jetzt erzähl mir von dem Gesetz mit Kid Rock.
Also, Donald Trump hat ein neues Dekret verfasst, ist ganz genau, es ist ja genauer die Formulierung. Und das hat er vorgestern im Beisein von Kid Rock an seinem schönen Schreibtisch, den wir jetzt alle schon mehrfach gesehen haben, im Oval Office präsentiert. Und es ging darum.
Wir brauchen ein bisschen mehr Mikrodisziplin.
Ja, und es ging dabei um über den überhöhten Preise beim Wiederverkauf von Konzerttickets.
Ja.
Ticketbots und so weiter und so fort. Solche Dinge. Ne? Und es geht auch um natürlich diese ganze Gebührengeschichte dazu, wenn du ein Ticket für $100 kaufst oder für 100 Euro kaufst, dann am Ende nochmal deutlich mehr drauflegst. Dann in den USA ist das wohl halt noch krasser mit den ganzen Gebühren. Und ja, schauen wir mal. Und jetzt ein weiteres von Trumps Dekreten. Ne, und schauen wir mal, was da passiert irgendwie. Und das passt ja mit dem eigentlich lobenswerten Ansatz von Kid Rock, der Rock'n'Roll back to the working man bringen wollte und da ja so eine komische Tour ja auch organisiert hat, wo Tickets irgendwie nicht mehr als so und so viel Dollar und Bier nicht teurer als dieses und jenes und hast du nicht gewusst.
Ne? Die guten alten Zeiten. Früher war alles besser.
Die guten alten Zeiten, richtig.
Ja.
Ne, also.
Ich habe neulich noch drüber gesprochen. Da konnte man das Alter der Anwesenden daran ablesen, wie viel das Eis in der Kindheit gekostet hat. Und ich habe gewonnen mit 50 Pfennig für eine Kugel. Aber ich vermute, dass du das toppen kannst oder unterbieten kannst.
Oh, ich müsste jetzt mal lügen, ob ich mal wirklich bei 30 war. Aber 50 Pfennig klingt für mich auch sehr, sehr greifbar.
Ja, früh 90er, 50 Pfennig für eine Kugel.
Ja, absolut. Aber auch da gab es ja schon immer Unterschiede. Ne? Gab ja auch da schon... Ne? Also,
ja, aber ich meine jetzt den orangenen Eiswagen.
Ja gut, aber es gab ja damals schon Läden, wo du denkst, so, also die würden ja heutzutage Eismanufaktur daran schreiben.
Ach so, ja.
Weißt
ja,
du, genau. Das gab ja auch wirklich Unterschiede.
Das Eiswerk.
Du kannst ja wirklich einfach die Tüte aufreißen, Milch dazugeben und dann einmal irgendwie durch die Eismaschine laufen lassen. Oder du machst halt so richtig, ne, diese Italia.
Italiano.
Und das ist halt wirklich gut. Ich habe ja jahrelang in Essen an der, ja, also, glaube ich, top Essener Eisdiele gewohnt, Eiskasall in Essen. Die waren wirklich einen Eingang neben mir. Mhm. Und ja, fantastisch.
Ich habe in Frankreich letztes Jahr, habe ich mal, ich weiß nicht, 12 oder sogar 15 Euro für einen Bananensplit, also für eine Banane mit 3 Kugeln Eis und Sahne gezahlt.
Das ist fair.
Aber das war wirklich jeden Euro wert. Der war richtig gut.
Ja, manchmal sind es die einfachen Dinge. Ne? Und es ist ja Urlaub und außerdem, du kennst meine Meinung, es ist falsch, Franzose zu sein.
Nee, überhaupt nicht. Es sei denn, du heißt Marine Le Pen.
Auch sehr gutes Urteil, muss man ja mal. Ja, ziemlich gut, aber komm da mal ganz, ich meine, allein Amthor is back and told you so. Er will jetzt ja dieses neue Gesetz, was er jetzt auf den Weg bringen will, da und was halt genau ihn damals. Ja, muss
lesen. Der kleine Philipp,
was will er? Ja, ist mir jetzt zu komplex. Ja,
aber du hast doch angefangen.
Ja, dann lest mal selbst. Ist halt, dann ist doch so. Ich habe jetzt keinen Bock zu googeln. Ne, aber was gerade da wieder überall alles abgeht und auch hier, es ist ja der absolute Wahnsinn. Was habe ich vorhin noch gelesen? Ehemalige Referentin von Alice Weidel jetzt verurteilt, weil ihr so wegen Freiheitsberaubung. Ihr Sohn ist in einer Spielhalle in einen Streit verwickelt worden. Da geht's schon, also ich finde das Setting schon mal hervorragend.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Der Sohn der Referentin von Alles Weidel kriegt, hat Ärger in der Spilo. Dann muss ich aber, und dann hat sie aber reagiert.
Aber das ist noch nicht so gut wie der Sohn von Margaret Thatcher, der in Afrika als Söldner unterwegs war.
Nee, das ist auch, das ist auch sehr, sehr gut, das stimmt. So, und dann kam dann wohl irgendwann einer von den beteiligten Jugendlichen zum Haus der Familie der Referentin von Alles Weidel, um zu erklären, dass er eigentlich gar nichts damit zu tun hätte, woraufhin sie wohl erstmal direkt eine Wumme gezogen hat und du kommst jetzt rein. So, Bruce Willis für Arme, also Schreckschusspistole dann. Und hätte sie ihn einen nicht unwesentlichen Zeitraum halt dann mit der Pistole bedroht und so weiter und so fort. Und ich habe das nur gelesen und dachte mir nur so, sag mal, ey, wo lebt das? Es ist ja einfach, es wird ja immer beschissener.
Ja, ist wirklich toll. Ja. Pass auf, lass uns mal zu ein paar anderen Clowns kommen. KISS wollen noch mal wissen, nee, wahrscheinlich so, das ist glaube ich falsch formuliert, aber KISS haben noch mal Bock auf zumindest eine kleine Bühne.
Ja, wahrscheinlich braucht das Haus von Gene Simmons ein neues Dach und er hat keinen Bock ans Festgeld zu gehen.
Ja, aber ich weiß nicht, werden die damit wirklich Geld verdienen, wenn sie für die KISS Army auftreten? Aber gut, ich weiß nicht, wie viele Leute da kommen, was das für ein Venue ist.
Ja, also...
da ist noch eine KISS Army Convention, irgendein Fanclub-Treffen, ne?
Genau.
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens dieses Fanclubs.
Genau, so und...
Wo war das? War das in den USA? Aber
in USA, keine Ahnung, das aber egal, da muss man jetzt ja, das hat ja auch wieder eine schöne Meta-Ebene. Es gibt ja da haben wir einfach eine Vorgeschichte. KISS haben ja, die Reunion von KISS in der Originalbesetzung, Mitte der 90er, die hat ja stattgefunden, weil KISS damals auf den KISS-Conventions, also auf den Fanveranstaltungen, die KISS-Fans und die KISS-Army damals schon in den USA gemacht haben, so Messen, Memorabilia kaufen, tauschen und so weiter und so fort. Ja. Da haben die angefangen, kleine Akustikshows zu spielen. Unplugged. Mhm. So, und da sind dann irgendwann Ace Frehley und Peter Criss wieder als Gäste aufgetaucht. Und das
aber die hat keiner erkannt, weil die nicht angemalt waren.
Nee, doch, das haben die ja entsprechend anmoderiert. Es ist ein KISS, Alter, ich bitte dich, ne? Und dann hat das ganze Ding dann halt, ist dann halt abgehoben. Dann gab es dann halt diese Reunion-Platte mit Unplugged und so, mit dem Auftritt der beiden. Und dann gab es dann MTV-Special. Und dann gab es ja dann die große Reunion in Full Flagged irgendwie. So, das hat also Tradition, dass die solche Geschichten machen. Die haben auch auf der KISS Cruise, haben sie auch schon mal so Akustik-Sets gespielt in den letzten Jahren. Das ist also etabliert. So. Und das ist ja halt quasi jetzt die Hintertür, die sie sich aufgelassen haben. Weil sie haben ja den Abschied von Live-Shows verkündet im vorletzten Jahr.
Nee, aber nicht den Abschied von Live-Shows, sondern den Abschied von Live-Shows mit Maskierung. Genau.
Genau. Weil ich muss mal einmal kurz den Hund. Sekunde.
Er muss einmal kurz den Hund. Ich weiß, wir können uns jetzt
das ist
ausmalen.
Halt wichtig.
Wir können uns jetzt ausmalen, was er mit dem Hund muss. Er muss einmal kurz den Hund. Was muss er machen? Muss er ihm ein Glas Bier einschenken? Muss er ihm die Lockenwickler rausnehmen? Muss er ihm auf die Couch helfen? Muss er ihm von der Couch runterhelfen? Muss er ihm erklären, dass er die Reste von letzter Woche nicht mehr essen kann? Oder muss er dem Hund, was muss er? Muss er dem Hund erklären, dass wir jetzt noch ungefähr 15 Minuten podcasten? Oder weniger? Oder mehr? Oder muss er dem Hund erklären, dass er nicht sein leiblicher Vater ist?
Ja, das sind manchmal so die Diskussionen, die man halt führen muss. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir irgendwie eine Funkverbindung ausbauen kann, weil der Hund will gerade nicht, wie ich will. Aber das kriegen wir auch schon geregelt. So, diese KISS-Geschichte, da kam ich jetzt ja gerade her.
Ja.
Die war ja etabliert. So. Und dass die das jetzt wieder machen, war für mich als Fan absehbar. Der Rahmen hat sich auch schon, der bietet sich ja einfach an.
Er bietet sich an.
So, und ich glaube, auch wenn ich es gerade etwas despektierlich mit dem Dach von Gene Simmons formuliert habe, ich glaube schon, dass die einfach auch Bock haben. Nochmal, weil wenn du dann
ja, halt. Ja, und ich glaube auch, dass sie das Geld echt nicht. Also, wie du vorhin schon sagtest, als wir über Arch Enemy gesprochen haben, das ist eine Band, vor allen Dingen Gene Simmons, sicherlich nicht jeder, der jemals in dieser Band war, aber auf jeden Fall Gene Simmons,
ja.
Der hat es nicht mehr nötig, würde ich sagen.
Nee, richtig. Also, da die kamen noch aus den goldenen Zeiten des Rock'n'Roll, die sollten genügend Geld verdient haben. Aber ja, wird spannend. Ich sag mal so, die Frage wird ja schlussendlich sein für Kenner, wie tief kann man die Gitarren heutzutage stimmen, damit Paul Stanley das noch einigermaßen gut gesungen kriegt.
Ja.
Das ist leider so. Ich weiß jetzt nicht, ob ihm jetzt die paar Jahre Pause gut getan haben. Stimmlich, seiner Hüfte tut es auf jeden Fall stimmt gut, dass er nicht mehr auf 20 Zentimeter Plateaubotten durch die Gegend wackeln muss den ganzen Tag.
Ja.
Da muss man auch mal sagen. Und ich bin großer KISS-Fan, aber die letzten Konzerte taten mir echt einfach. Also ich habe das letzte Mal bin ich echt früher gegangen. Weil ich konnte es mir, es war so, nee, dat, ich will das nicht, ich will diese Band nicht so in Erinnerung behalten.
Ja, verstehe. Ja.
Das ist halt so. Schade, naja. So, und ich habe.
Man muss aber dazu sagen, das Line-Up ist unklar, ne? Es ist nur klar, dass Gene Simmons und
absolut.
Die alte Dame, du hast ihren Namen gerade genannt.
Tante Jean?
Nein, die andere.
Paul Stanley.
Paul Stanley, genau. Ja. Doch, die alte Dame, Paul Stanley, sagt dir ja. Nichts? Egal.
Nee.
Dass die beiden dabei sind, aber wer das Line-Up komplettieren wird, das Band-Line-Up, das ist noch nicht verkündet.
Ja, ich vermute, Eric Sayer und Tommy Taylor werden wieder mit dabei sein, weil die sich einfach als gute Angestellte erwiesen haben, als verlässliche.
Haben sich nie was zu Schulden kommen lassen.
Als verlässliche Partner waren immer
pünktlich.
Da. Ja, klar. Ich meine, die Story ist ja wirklich an Geilheit nicht mehr zu überbieten. Irgendwie, ne? Tommy Taylor hat Ace Frehley gezeigt, wie er früher die KISS-Sachen gespielt hat, als das mit der Reunion wieder losging, weil er konnte halt 1:1. Eric Singer war die ganze Zeit mit auf Tour Standby, falls Peter Chris abkackt und so. Das ist schon alles. Das ist schon alles echt. Ne, echt eine Nummer. Aber wie gesagt, es ist eine Jugendheld-Band von mir und schauen wir mal. Und weißt du, ganz, ich meine, so ehrlich muss ich jetzt auch sein, wenn du jetzt zu mir ankommst und sagst, hör mal Tom, ne, ich hab hier eine Karte für dich, für die KISS-Convention, KISS unplugged und so und du kommst auf jeden Fall rein. Gene Simmons hat persönlich mit Trump gesprochen, ne, alle KISS-Fans in Make-up werden problemlos in die USA reingelassen an dem Tag. Ne. Mhm. Ich würde mich mit Make-up in den Flieger setzen und würde mir wahrscheinlich in die Hose scheißen vor Begeisterung, wenn ich dabei sein würde.
Das hast du aber schön gesagt. So. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du den Namen von Tommy Thayer schön gesagt hast. Heißt er Thayer oder Thayer?
Es ist mir egal, ich weiß es nicht und ich werde mich nach den Erfahrungen, die ich insbesondere in der jüngeren Vergangenheit hier machen durfte, werde ich dazu jetzt einfach sagen, kein Kommentar.
My name is Richie Kosen, by the way. Mhm. Ja gut, haben wir das auch abgehakt, das Thema, Mensch. Aber der To-Do-Zettel ist immer noch nicht am Ende. Was wolltest du sagen?
Wir haben noch eine Lieblinge. Ich habe uns doch letztes Mal eine Hausaufgabe gestellt, ne?
Ja. Ja.
Ja, so, nämlich ich habe gesagt, pass mal auf, die Walter haben eine neue Platte rausgebracht, wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, oder ich. viel mehr und damit wir mal darüber sprechen können, habe ich Stefan gebeten, sich da auch die Platte Oma anzuhören.
Ja, so, also ich weiß nicht, ob das meine Lieblingsband werden wird. Wenn ich Geld draufsetzen würde, müsste, würde ich sagen, dass nein.
Ganz klar.
Aber ich war dann doch überrascht, insbesondere schon vom Erstsong des neuen Albums, das da heißt Satanic Rites of the Wild Hearts. Der erste Song, Eventually, für mein Empfinden fing der Song sehr modern an. Mhm. Also der hatte schon, also ein, ich sag jetzt mal, ich würde das einen Industrial-Einschlag nennen, klang sehr, sehr technisch, sehr clean, sehr, industrial-mäßig so ein Stück weit.
Ja.
Dann kam ein Part, bei dem ich dachte, Mensch, springt die Platte? Und dann fiel mir ein, ach nee, du hörst ja Streaming-Dienst über eine Boombox, da kann ja gar keine Platte springen. Und dann ging das in diesen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Radio-Rock über.
Mega, oder?
Und das fand ich dann doch schon verhältnismäßig faszinierend, weil ich so Genrebrüche innerhalb von, weiß ich nicht, 3 Minuten schon lange nicht mehr gehört habe.
Ja.
Und mir ist auch aufgefallen, dass das sehr gut produziert ist.
Ja.
Wenn mir das stilistisch gefallen würde, dann hätte ich, glaube ich, große Freude dran.
Ja, ja, ja. Also mal zur Einordnung. Es ist in dem Sinne typisches Wildheart-Album, dass es nämlich eigentlich genau das bietet, was du gerade beschrieben hast, nämlich diesen Parforce-Ritt von irgendwie dem härtesten aller harten Sachen bis hin zu den Beatles.
Ja.
Und das auch mal gerne in einem Song. Ne? Mhm. Weil, ne, ich meine, du hast es gerade so perfekt beschrieben, ne? Dieser Radio-Rock-Chorus von Eventually ist halt wirklich Gold wert. Ne? Das ist absolut fantastisch, wie die das da machen. Und das Album hat halt viele der Qualitäten, die Wild Hearts immer so hatten, vereint halt oder spiegeln sich auch da wieder. Was natürlich nicht verwunderlich ist, wenn man halt weiß, dass Ginger der Hauptsongwriter der Band war und ist. Es klingt allerdings insgesamt, ist es näher dran an einer Ginger-Solo-Platte.
Nicht zu verwechseln mit den ukrainischen Ginger.
Richtig,
die werden noch anders geschrieben.
Genau. Wir sind hier bei G, mit, unser Mann schreibt sich mit einem G.
Ginger,
genau.
Ginger.
Der Ginger. So, und es ist ein gutes Wild Hearts Album, möchte ich mal sagen. Es ist kein sehr gutes, aber es ist ein gutes Wild Hearts Album. Ich finde, das ist halt auch so eine Lebensliebe-Geschichte, glaube ich, muss ich sagen. Weil seitdem ich die Band kenne, hat die mich halt nicht mehr losgelassen.
Seit wann kennst du die?
Seit den frühen 2000ern. Habe ich sie dann erst mal wahrgenommen, fand es okay. Dann ist mir 2007, glaube ich, die Promo für ihr damaliges Album vor die Füße gefallen. Also da habe ich dann die Promo für gemacht.
Mhm.
Das war die legendäre Geschichte, wo dann der Vertrieb 300 CDs rausgestellt hat und 301 CDs zurückbekommen hat. Wo sich bis zum heutigen Tag keiner erklären kann, wie das geklappt hat.
What?
Ja, das hat sich. Die Wild Hearts sind halt traditionell in Deutschland. Die existieren hier nicht. Es gibt eine Handvoll von Leuten, die diese Band kennen. Wirklich, es ist echt nur eine Handvoll Leute, ganz, ganz lange gewesen. Insbesondere. Bis in die letzten Jahre hinein. Also dazu zählten ich unter anderem Frank Thesis und Achim Ostertag der Macher vom Summer Breeze.
Genau.
Der ja dann die Band sogar 2000 irgendwie relativ früh sogar schon mal auf sein Festival gebucht hat, wo ich natürlich Feuer und Flamme war und umso enttäuschter, dass ich nicht da war. Die haben aber hier in Deutschland sollten mal eine Deutschlandtour spielen und also mit 2-3 Gigs und das ist dann, die haben dann in Köln im Underground gespielt, haben das dann kostenlos gemacht, weil sonst kein Schwein gekommen wäre.
Ups.
Und in Berlin haben sie irgendwie eine Akustikshow im Ramonsmuseum draus gemacht.
Mhm.
Oder so, ne? Und dann hat Jan Quiel mir ja nochmal den Gefallen gemacht, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus, dass er die Band, der hat dann mal, wollte die aufs Wacken buchen, was dann von der Pandemie gecancelt wurde, und hat die Band aber vorher 2019 noch für eine kleine Clubshow gebucht, und zwar in Essen im Turok, direkt bei mir vor die Haustür. Und da bin ich kaputt gegangen vor Freude. Da ist dann auch Frank Thesis noch extra aus Berlin eingeflogen, weil die Wild Hearts in Deutschland und so war total geil.
War schön.
Es war ein Wild Hearts Konzert. Und da kommen wir jetzt nochmal thematisch zum Album. Die Platte behandelt ja inhaltlich so ein bisschen die Befindlichkeiten von Ginger in den letzten, von Ginger mit G in den letzten Jahren.
Ginger, ja.
Da gab's.
Ginger.
Also der Mann leidet auch an Depressionen und ähnlichen Geschichten und hat da in den letzten Jahren eine ganz harte Auseinandersetzung in erster Linie mit sich selbst geführt.
Und ist er das auch auf dem Cover?
Ja, ganz genau. Und hat da wirklich viel mit zu tun gehabt, viel zu kämpfen mit gehabt, hat das Ganze auch immer, er teilt sein Leben gerne öffentlich, früher auf der Plattform, die man mal Twitter genannt hat, heute auch auf Instagram und so weiter. Und man hat da immer sehr, sehr gut mitgekriegt, was da so los war. Er hat sich dann unter anderem mal sehr, sehr lange und sehr, sehr lautstark über den National Health Service in den UK beschwert, der, wie man ja vielleicht weiß, dringend eine Reform benötigt, aber hat ja mal quasi so einen Tatsachenbericht eines Menschen gegeben, der gerade in einer Notlage ist und Hilfe braucht. Das war also herzzerreißend. Seine Texte waren ja schon immer sehr, sehr persönlich. Es gibt ja ein ganzes Buch, Words and Songs, in dem er jeden einzelnen seiner Songs nochmal erklärt und warum, wieso, weshalb. Ja, das ist schon sehr... Und die Platte zeigt so ein bisschen die Reise seiner letzten Jahre und sie fängt halt sehr, sehr, wenn ich ihn richtig verstanden habe, in den Interviews dazu, sie fängt sehr, 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 sehr düster an und zeigt dann aber parallel zu dem Weg, den er in den letzten Jahren gegangen ist, halt auf, dass es noch doch Hoffnung gibt für jeden, ich sag jetzt mal sinngemäß, wenn sogar jemand wie er auf die Kette kriegen kann, dann kriegen das andere, dann kann das jeder auf die Kette kriegen. Mhm. Was ja eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Botschaft ist.
Das ist eine gute Botschaft, das stimmt, ja.
So, und ich mag's. Ist dir noch was hängen geblieben?
Du hast
nur bis zum ersten Song geschafft, ne?
Ich sag mal so, ich habe die Hausaufgabe nicht ganz zum Ende geschafft.
Ja.
Mir hat der freundliche Reminder gefehlt. Mir ist das erst wenige Stunden vor dieser Aufzeichnung eingefallen.
Ja, sehr, sehr gut. Aber trotzdem, die Geste zählt.
Ja.
Danke, dass du mir diese Brücke gebaut hast. Ich möchte noch empfehlen den Song Kanz. K-U-N-C-E geschrieben.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein gefährlicher Titel. Aber so geschrieben geht's wieder. Schöne Botschaft gibt's auch übrigens aus dem Hause Nevermore. Wir haben neulich schon darüber gesprochen, dass Jeff Loomis, der Gitarrist, und Van Williams, der Drummer von Nevermore, die Band, die sich 2010 aufgelöst hatte, aufgrund bandinterner Probleme, und deren Sänger Warrell Dane dann einige Jahre später verstorben ist, dass die ein Reboot erfährt. Also eine Wiedervereinigung kann man nicht sagen, weil dann müsste eigentlich auch Jim Shepherd dabei sein, der ehemalige Bassist.
Ja,
aber mit dem nicht. Genau, mit dem, also da gibt es Zerwürfnisse, die anscheinend unüberbrückbar sind, und deswegen haben Jeff Loomis, auch bekannt von Arch Enemy übrigens, und Van Williams beschlossen, die Band sozusagen mit einem neuen Line-Up zu rebooten, haben dafür einen Casting-Prozess sozusagen angeschmissen, von dem sie, glaube ich, erstmals Ende letzten Jahres berichtet hatten oder kundgetan hatten, dass sie das tun würden. Da sind jetzt anscheinend mindestens 350 Bewerbungen eingegangen. Und man hat sich mit diversen Menschen getroffen und Sessions wahrscheinlich gespielt, wie auch immer.
Gechampt.
Und ich stütze mich jetzt hier nochmal auf die Übersetzung von Metal Hammer. Laut dem haben Loomis und Williams in Social Media verkündet, das Warten hat ein Ende. Wir sind mehr als begeistert darüber, dass wir verkünden können, nach einem unglaublichen Vorspielprozess eine Besetzung zusammengestellt zu haben, die unsere Vermächtnis in Ehren hält. Während wir einen neuen Weg in die Zukunft einschlagen. An dieser Stelle wollen wir ein riesiges Dankeschön an jeden aussprechen, der sich die Zeit genommen hat und eine Bewerbung eingereicht hat. Das Niveau an Können und Leidenschaft, welchen wir gesehen haben, war wahrlich inspirierend. Ist da vielleicht eine Übersetzungssoftware verwendet worden? Und wir wissen jeden Einzelnen zu schätzen, der sein Herzblut in diesen Prozess investiert hat. Eure Unterstützung und bla 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 bla. Weiterhin können wir es nicht erwarten, euch mitzuteilen, was als nächstes kommt. Bleibt dran, bla bla bla, vieles vor. Wir rüsten uns auf für das nächste, wir rüsten uns für das nächste Kapitel von Nevermore und versprechen, es wird das Warten wert sein. In Dankbarkeit und Respekt, Jeff und Van.
Ja, ich sag mal so, ist das gleiche Level an freundlichem Unverständnis, warum ich die Wild Hearts so gut finde, was du mir entgegenbringst, bringe ich dir halt entgegen bei Nevermore. Und es war halt nie meine Band. Muss man halt sagen.
Nobody's perfect. Aber ich muss auch sagen, dass ich, also ich meine, ich habe die Band zum letzten Mal tatsächlich auf der letzten Tour live gesehen, die jetzt aber schon 15 Jahre her ist. Und das letzte Nevermore-Album, das ich wirklich beeindruckend gut fand, war das Album von 2005, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt.
Hast du letztes Mal schon nachgeguckt? Ich habe es auch vergessen, sonst müsste es, eigentlich müsste ich es jetzt ja sagen können, aber ich höre dir ja halt nie zu.
Ja, und das hieß, das hatte, na, jetzt habe ich es weggeklickt, This Godless Endeavor, genau. Das hat richtig geknallt, das Album. Aber ich muss sagen, dass ich habe jetzt nochmal jetzt auch im Zuge dieser Reboot-Geschichten oder Reboot-Nachricht habe ich nochmal in ein paar alte Songs reingehört oder in ein paar Songs aus der Diskografie reingehört. Und ich muss sagen, mir gefallen die älteren Sachen verhallen mir noch verhältnismäßig gut. Aber die jüngeren Sachen, die sind dann zumindest in meinem Ohr nicht, die sind nicht wirklich zeitlos, die sind nicht gut gealtert,
ja,
irgendwie.
Ja.
Also die frühen Sachen schon, da sind noch so richtige Klassiker, die auch noch so diesen 90er-Sound haben und nicht ganz so, ich sag jetzt mal böse, überproduziert sind. Schöne Grüße gehen an Andy Sneap. fand ich damals mega gut, die Produktion von ihm. Auch hier, der hat auch mal die Apokalyptischen Reiter produziert und
alles, der hat alle gemacht.
Ich fand den damals, in meinen Mitte 20ern, frühen 20ern, hat mir das sehr gut gefallen. Ja, und heute ist das aber nicht mehr so ganz meins.
Ja, das Musikgeschmack, Hörgewohnheiten verändern sich. Es ist ja insbesondere, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber die Qualität von Samples zum Beispiel ist ja immer besser geworden. Ne?
Ja.
Ist ja mittlerweile ja richtig schwierig, ein echtes Schlagzeug von einem aus der Dose zu unterscheiden.
Ja.
Und das ist auch völlig okay. Früher war das halt nicht so, aber da hat das halt auch eine gewisse Ästhetik gemacht, irgendwie, ne?
Ja.
So,
aber ja, also was.
Aber und da gibt es ja einfach nur, um das mal zu verdeutlichen, da gibt es ja das wunderschöne Zitat von Mille, der mal irgendwann gesagt hat: komisch. Die Samples, die wir damals bei unseren Platten benutzt haben, Ende der 90er, da haben wir auf die Fresse gekriegt für. Und Machine Head benutzen die auf ihren neuen Platten und alle heilen dann als den größten Scheiß ab.
Ne? Aber ich will, also ne, wer mal in Nevermore reinhören möchte, ich kann vor allen Dingen die ersten drei Alben empfehlen. Das erste hieß einfach Nevermore von 1997, ist das so jung? Okay. Dann, das kann nicht richtig sein. Politics of Ecstasy kam nämlich 97 und danach kam Jimmy Neon Black 99. Mit dem Album bin ich eingestiegen. Die drei haben mich, also die sind wirklich tolle Alben. Danach hat man, glaube ich, diesen Überproduktions- also in meinen Ohren zumindest. Und ja. Aber auch, es lohnt sich auch noch die EP In Memory, auch wundervoll.
Dann möchte ich dir mal einen Tipp geben, hast du dich mal mit Sanctuary hast du mal die erste Sanctuary gehört?
Das erste
Album?
Ja, weil ja ich glaube, warte mal, es gibt da zwei Sanctuary-Alben und ich weiß gerade nicht, welches ich davon im Schrank stehen habe. Future Tense, genau.
Ich habe das erste. Ich habe die Band auch damals live gesehen. Und das war schon sehr beeindruckend, einfach weil der so hoch singen konnte. Ne? Und ich fand damals, also ich fand bei Sanctuary, die hatten so proggige Momente, die mir damals sehr gut gefallen haben.
Ja, aber die gibt es bei Nevermore auch. Also das ist
ja Sanctuary. Aber das hat mich nicht mehr so abgeholt. Das war mir dann zu gewollt, war so mein Ein. Also für mein Empfinden hat mich einfach nicht mehr so berührt. Und ich habe halt so, mit diesen ganz hohen Stimmen ist halt auch nicht so meins. Ne? King Diamond kannst du mich ja auch eigentlich mit jagen.
Und das stimmt aber, ich hab gerade Scheiß erzählt. Pardon.
Du ruderst jetzt schon zurück.
Ja, genau, bevor wir das in der nächsten Folge wieder mit dem Einspieler machen müssen. Die Band hat nicht zwei Alben rausgebracht, sondern insgesamt fünf. Und das, was ich meinte, heißt nicht Future Tense. Das ist ein Song von diesem Album, den ich sehr gut finde. Das Album heißt Into the Mirror Black. So, und nee, jetzt habe ich gerade gesagt, es sind fünf Alben, sind aber vier. Das erste heißt Inception, meinst du das? Von 86, nee. Wenn das stimmt hier. Dann gab es Refuge Denied, das ist das zweite. Nee. Und dann eben Into the Mirror Black. Und dann haben sie sich ja mit Roll Day nochmal 2014, ich weiß gar nicht, ob in der Originalbesetzung oder nicht, aber nochmal wieder vereinigt. Und haben The Year the Sun Died in 2014 rausgebracht. Und sind auch nochmal damit getourt übrigens. Auch in Deutschland.
Also, warte mal. Meines Wissens.
Mikrofon, Disziplin.
Also meines Wissens nach ist die Inception sind die Demos.
Aha.
Zählt, wurde also später veröffentlicht.
Ja, kann sein.
Das erste Album war aber die Refuge Denied.
Okay. Dann, ja.
Ne?
Wenn das stimmt, dann habe ich die zwei Alben deswegen abgespeichert, weil das erste, was ich gerade als vermeintlich erstes nannte, gar nicht als solches erschienen ist, ja, sondern die Demos. Und ja. Das vierte gab es damals noch gar nicht, als ich die Band kennengelernt habe.
Richtig, das war wieder eine Zeitschiene. Und wie ich höre dir mal, also insbesondere von Refuge Denied, hör dir mal White Rabbit an, Jefferson Starship Coverversion. Ziemlich gut.
Oh, wo wir bei Coverversionen sind, die habe ich schon mal in irgendeiner ganz frühen Ausgabe von Thoughts of Chaos empfohlen. Love Bites. Die Coverversion, die Nevermore-Coverversion vom Priest-Song Love Bites.
War der nicht,
Alter, dieses stumpfe Riff, ja. Das klingt so geil. Das ist auf einer erweiterten, was weiß ich, Deluxe-Edition von der.
Ja, es gab, ich meine, Century Media hat mal damals so ein Tribute to Drew's Priest-Sampler rausgemacht. Da war noch Creator mit Grindr drauf. Das war auch richtig gut.
Mhm. Das ist auf der Deluxe-Fassung von The Politics of Ecstasy. Genau, das ist geil, ey. Also wenn ihr das Gefühl habt, boah, es wird mal höchste Zeit, dass mir ein stumpfes Riff die Falten aus dem Sack bügelt, dann hört euch doch mal Love Bites an. Von Nevermore.
Schön gesagt.
Und auch bei dem Track lohnt es sich wieder bis zum Ende zu hören. Der ist nämlich 11 Minuten 40 lang, obwohl der Song nur, weiß ich nicht, 3-4 Minuten lang ist. Aber Nevermore haben sich bei allen oder vielen Alben zumindest einen Spaß draus gemacht, beim letzten Track einen Hidden Track einzufügen. Der letzte Track geht zu Ende und dann kommt irgendwie noch 5, 6, 7, vielleicht auch 10 Minuten Stille, bevor dann nochmal so ein Sounddesign einsetzt, so ein Sampling mit verzerrter Stimme und so weiter, wo du nochmal echt, oder wo ich mehrfach einen Herzklabaster bekommen habe, obwohl ich wusste, dass das kommt, weil ich halt wieder vergessen habe, dass die Platte noch läuft.
Ja, ja. Ich falle ja auch immer wieder auf diesen Trick rein, wenn Leute den ersten Song der zweiten Seite den Anfang zu leise abmischen. Und dann stehst du halt auf und drehst die Boxen auf und danach nach 8 Takten bläst du dich halt um, weil du es halt völlig zu laut machst. Ihr kleinen Schweinchen, ihr.
Auch wenn ich jetzt wieder mehr Distanz zu Nevermore habe und die Liebe nicht mehr ganz so doll ist, bin ich trotzdem sehr gespannt, was da kommt, ob das was taugt, wie die sich weiterentwickelt haben und wenn sie nochmal live kommen, dann wäre ich dabei.
Ja. Ich nicht, ja. Aber in dem Sinne.
In dem Sinne, genau. Ich hätte jetzt noch zum Ende hätte ich noch ein paar Rausschmeißer-Songtipps zum Anspielen für den geneigten Metaller, der hier vielleicht sogar zuhört.
Ja, mach mal.
Ich habe hier nochmal neulich neu gesagt. Also erstmal hier nochmal zurück zu Bloodywood. Wer die Folge 86 noch nicht gehört hat, wo Karan von Bloodywood zu Besuch ist. Hier nochmal ein paar Anspieltipps vom neuen Album New Delhi. Ich finde ja am besten, neben dem Titelsong New Delhi, finde ich Kismat mega. Dadak, Hat und Halabol. Super geile Songs. Also schon mal, ich weiß gar nicht, sind das 9 Songs und 5 davon blasen wir einfach weg. Dann haben wir noch gar nicht großartig über das neue Spiritbox-Album gesprochen, Tsunami Sea. Und da sind meine Lieblingssongs Soft Spine, Perfect Soul und Keep Sweet. Unbedingt mal reinhören. Wo sind die eigentlich in den Charts gelandet? Da müssten wir vielleicht nochmal gucken. Und außerdem habe ich nochmal, pass auf, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich habe für mich eine Neuentdeckung gemacht, die aber schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Baroness.
Ja, spannend.
Und die habe ich deswegen jetzt, also mir sind die schon, ich kann mich erinnern, dass die mir vor 15 Jahren schon empfohlen wurden.
Ja, unheimlich gute Liveband.
Ja, genau, das habe ich auch gemerkt. Und ich habe da mal nie reingehört, weil ich halt wusste, das ist irgendwie eine Sludge-Band und das hat mir damals dann nicht so viel gegeben. Und dann habe ich jetzt aber vor 2 Wochen oder was, nee, vor einer Woche habe ich einen Ausschnitt aus dem Baroness-Konzert vom Wacken 2024 auf Wacken TV hochgeladen. Und,
hast du dir gedacht, guckst du dir auch mal an, bevor du hochlädst, ne?
Wirklich eine mega gute Liveband. Und also ich muss auch sagen, Gina bläst mich voll weg, die Gitarristin. Also mir fällt gerade kein anderer Gitarrist oder keine andere Gitarristin ein, der ich so gerne beim Spielen zugucke. Also das ist mir wirklich ganz bewusst aufgefallen, als ich mir dieses Video angeguckt habe, wie viel Spaß das macht, ihr beim Spielen zuzugucken. Ja, das ist so, wir haben neulich schon mal darüber gesprochen, irgendwie wenn Drummer besonders ausdrucksstark spielen. Und bei ihr ist das, also bei ihr finde ich, das sieht einfach total geil aus, wie sie Gitarre spielt. Die hat halt einfach so eine richtig geile Lockenmähne. Macht Bock. Und da finde ich March to the Sea, Take My Bones Away und Shock Me, das sind wahnsinnig gute Songs, die irgendwie hart sind, die aber gefühlvoll sind, die eine schöne, organisch klingende Produktion geschenkt bekommen haben. Und dann habe ich auch noch im Zuge dessen gelesen, dass der Sänger John, mit dem ich dann auch tatsächlich kurz Kontakt hatte, dass der nicht nur Musiker ist, sondern auch Künstler.
Grafiker,
genau. Ja. Denn der gestaltet alle Cover nicht nur von Baroness selbst, sondern hat auch für andere Künstler gearbeitet, unter anderem Skeleton Witch. Ja. Und, das habe ich schon bemerkt, dass Skeleton Witch auffallend ähnliche Cover oder auffallend ähnliche Gestaltung hat wie Quälertag.
Aha.
Und der gute Johnny hat also eins meiner Lieblings-Band-Shirts kreiert, oder zumindest das Artwork zu diesem Band-Shirt, nämlich eben das Cover von vom ersten Quälertag-Album. Hat das Namen eigentlich oder heißt das auch nur Quälertag?
Ich glaube, das heißt noch Quälertag.
Ja, ne? Und auf jeden Fall das mit dem fetten, orangenen Schriftzug oben über diesem Artwork. Und ich finde das, Cover bis heute mega, das Shirt bis heute mega. Ich habe das auch noch im Schrank liegen, obwohl das leider immer schnell anfängt zu müffeln, zumindest wenn ich das anziehe.
Ja, das ist manchmal so. Ne?
Aber das ist ein mega geiles. Ich habe das so gerne getragen und ich finde das so schade, dass es jetzt ein bisschen spannt. Aber ich habe das, du kannst
zu warm gewaschen.
Ich habe das mal angezogen für dich.
Ja, ich weiß. Ich weiß.
Als wir Rock Your Monday aufgenommen haben, da habe ich gedacht, ach komm, ziehst du mal ein cooles Bandshirt vor der Kamera an.
Ja, und hast direkt ein cooles gefunden.
Ja. Für die 30 Sekunden Ruhm auf Twitch. So.
Das war ja, im Nachhinein war das ja auch wirklich, also wie uns das auch vor die Füße gefallen ist, ne?
Ja, ich fand's, ich habe das genossen. Ich habe alle drei Episoden genossen.
Also ich auch, total. Das hat auch mega Spaß gemacht.
Genau, es war ein cooles Team. Es war immer lecker.
Ja, das stimmt.
Und es war richtig schön mit Falk und mit Falk von Powerwolf und mit hier den Gipsnacken von Electric Cowboy und so. Und mit Jenny natürlich auch immer. Das waren schöne Gespräche. Wirklich interessante, schöne, liebe, nette Gespräche. Richtig gut.
Ja, das war einfach cool. So, und ich meine, dafür, dass wir deutlich älter waren als die Leute, die sich sonst auf Twitch trauen, haben wir das schon nicht schlecht gemacht, fand ich irgendwie. Es war vielleicht hier und da ein bisschen überkandidelt.
Speak hätte for yourself.
Ja, ne?
Bisschen überkandidelt, was meinst du?
Vielleicht hier und da ein bisschen, ja, es war halt schon eine sehr, sehr große, sehr, sehr aufwendige Produktion.
Ja, das war ja anders sagen, als
ein Twitch-Ding halt normal. Ne?
Anders als U-Metal, wo wir so einen Kram zu dritt gemacht haben. Ne? Oder
genau,
technisch gesehen waren es zwei Leute, die es ausgeführt haben.
So, und dann war es halt mal, dann war ich halt mal irgendwann bei den Rocket Beans und stellte dann fest, okay, die haben gar keine Kameraleute mehr.
Ne? Ah, die haben alles fest eingerichtet.
Ja, ja, dann ein fest eingerichtet und Abfahrt. Das hat der Moderator dann alles mit uns gemacht. Und
genau, wir sprechen übrigens über das Metal-Gelöt. Das waren 8 Talkrundenaufzeichnungen, die Rocket Beans gemacht haben, die man heute noch auf YouTube sehen kann. Und in einer war der liebe Tom zu Gast. Und die gibt es übrigens, die haben die ein halbes Jahr später noch als Podcast veröffentlicht. Kannst du auch noch hören.
Ah, okay. Cool, nee, das wusste ich. Das mit dem Podcast wusste ich noch gar nicht.
Ja, hier kannst du was lernen. Thoughts of Chaos.
Wunderbar.
Alle zwei Wochen die Neuigkeiten, ey.
Mega.
Die Neuigkeiten von vor 5 Jahren. Ja, nee, vor 4 Jahren. Und sind wir ehrlich, vor 4 Jahren.
Ja, aber Sachen, die auch über mich selbst, die ich da über mich selbst erfahre, das ist doch wichtig.
Ach, und auch Benny war ja auch mal mit dabei, ne? Der liebe Benny.
Ach, war das schön, ne?
Mit dem
Hendrik, den haben wir auch noch mit verhaftet.
Stimmt, der war ja auch, Hendrik war ja gar nicht nur bei U-Metal, der war bei Rock Your Monday
Hendrik
dabei.
Hendrik haben wir auch bei Rock Your Monday verhaftet. Da haben wir gesagt, pass auf, guck du mal hinten drauf, dass die euch ja alles richtig machen.
Oh, das war schön mit ihm immer. Ich habe gerne mit ihm gearbeitet. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Schöne Grüße.
Ja.
Manchmal hört er, glaube ich, den Podcast sogar, zumindest früher. Ja. Vielleicht haben wir den aber auch mittlerweile weggequatscht. Oder, das ist ja in der frühen Phase auch öfter mal der Fall gewesen, schöne Grüße an Ingo. Gehen an Ingo, wir haben ja auch ein paar Leute weggerülpst, ne?
Ja.
Aber nobody's perfect.
Aber wir haben uns doch gebessert, Junge.
Ja.
Wir haben uns doch gebessert.
Ja, haben wir wirklich. Ne? Ja, gut, so. Jetzt, also ich würde sagen, es gibt doch nichts Besseres, als eine Folge mit Eigenlob zu beenden.
Ja.
Und in diesem Sinne sagen wir...
Das war Lena Lisa Linkin Park.
Bis in 14 Tagen und tschüss.